Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film. Hallo und herzlich willkommen zu Brainflix, heute wieder mit einer Sonderfolge Herzensfilme. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
Und auch mit mir, dem Julius.
Und heute wird es um ein Thema gehen, was der Julius sich gewünscht hat, aus tiefstem Herzen, nämlich?
Ja, Kriegsdramen beziehungsweise Kriegsfilme.
Genau, du hast den Wunsch geäußert, dich mal über Kriegsfilme zu unterhalten und da dachte ich schon gleich so, oh, muss das sein? Das ist nicht so wirklich mein Genre. Ja. Und deswegen haben wir bei Twitter einen Aufruf gestartet, um nach Gästen zu suchen, damit du dich nicht nur hier in einem Monolog mit dir selbst unterhalten musst.
Ja, und du dann immer sagen würdest, ja, kenne ich nicht oder ja, interessiert mich nicht.
Genau. Und da hat sich jemand gemeldet und das ist der Julian Paul Merrill. Hallo Julian.
Hallo.
Hallo.
Julian, ich lese mal ganz kurz vor, was du zu deinem Podcast schreibst, denn du hast ja auch selber einen Podcast. Und zwar, Julian Paul Merrill ist Deutsch-Amerikaner, Arzt und angehender Kinder- und Jugendpsychiater. Bei Dialog ist Tod führt er authentische Interviews mit echten Persönlichkeiten. Psychiatrie, Philosophie, Literatur, Kultur. Julian, warum ist denn Dialog tot?
Ach, das ist eine gute Frage, die ich ganz häufig bekomme. Ich will nicht sagen, nein, Gag ist das nicht. Ich habe mal mit einem Kumpel in Berlin, wir haben eine Lesung veranstaltet, es hieß Literatur ist tot. Mhm. Und ich komme mir fast schon wie der Joker vor, wie bei The Dark Knight, weil ich diese Frage immer anders beantworte. Aber man könnte zum Beispiel sagen, wenn man etwas für tot erklärt, dann tut sich da ein Raum auf, um irgendwas Neues zu machen. Mhm. Und diese Idee hat uns bei der Lesebühne verfolgt und das hat mich auch beim Podcast verfolgt, dass ich dachte, wir müssen mehr sprechen, wir müssen mehr reden und irgendwie neue Wege gehen. Und natürlich ist, wie will man jetzt neue Wege gehen beim sich unterhalten, aber auch schon so ein bisschen die Idee dahinter, dass sehr viel über Internet und Social Media geht und WhatsApp und keine Ahnung und dass so lange Longform-Discussions so ein bisschen da noch von Gebrauch sein sollen.
Mm, genau, und da sind Podcasts natürlich genau das Richtige dafür.
Genau, genau.
Und deswegen unterhalten wir uns ja heute auch lang miteinander wahrscheinlich. Julian, warum hat dich denn das Thema Kriegsfilm und Kriegsdramen insbesondere so angesprochen, dass du dich bei uns gemeldet hast?
Das ist eine spannende Frage. Also natürlich ist Krieg irgendwas Schreckliches. Und ich sag mal, das Spannende an Kriegsfilmen, vielleicht merken wir das jetzt in den Filmen, die jetzt kommen, ist, dass ich glaube, da ist was dran. Es gibt ein Zitat von irgendjemand, wahrscheinlich ist es hier mehrmals wiederholt worden, dass Kriege eigentlich so das Schlechteste aus den Menschen rausholen und teilweise aber auch das Beste aus den Menschen rausholen, ne? Mhm. Indem es einfach so eine absolute Extremsituation sind und es eignet sich natürlich für den Film und es eignet sich auch für, ja, Charakterstudien, einfach die Psychologie, um zu sehen, ja, was passiert denn da unter diesen schrecklichen Bedingungen? Und insofern finde ich das spannend.
Hm. Ja, das ist auch der Aspekt, der mir am meisten noch zusagt. Also ich will ganz ehrlich sagen, als Julius du das Thema angesprochen hast, dachte ich so, oh, Kriegsfilme. Also gerade so Kriegsfilme, die irgendwie so wirklich im Schützengraben spielen, also wirklich am Kriegsschauplatz. Das ist einfach nicht mein Ding, so das gucke ich mir absolut nicht gerne an. Hm. Aber so Kriegsdramen, wo es halt wirklich mehr so um zwischenmenschliche und menschliche Befindlichkeiten und auch manchmal über sich hinauswachsen und ganz, ganz tragische Geschichten geht, das ist auch was mich dann wieder ein bisschen mehr kriegt. Ich will mal ganz kurz, bevor wir jetzt einsteigen in die Filme, noch eine Definition geben, was unter Kriegsdrama verstanden wird und warum, also was vielleicht auch einen Einblick gibt, warum wir uns jetzt diese 10 Filme rausgesucht haben. Und zwar ist es eine Definition vom Filmlexikon der Uni Kiel und da heißt es, Eine wichtige Spielart des Kriegsfilms ist das War-Drama, das gegenüber dem schlachten- und actionorientierten Kriegsfilm in eher melodramatischen Handlungen und Konflikten die individuellen und sozialen Folgen des Krieges auszuloten versucht. Immer ist der Krieg eine Lebenskondition, die die Bedingungen des Lebens festlegt und dabei die Beteiligten in tiefe emotionale und moralische Konflikte stürzt, möglicherweise sogar nach den Konditionen der menschlichen Existenz selbst fragt. Und ich glaube, der erste Film, den wir da rausgesucht haben, der trifft da ziemlich genau zu. Und der trifft, glaube ich, auch genau den Punkt, den du, Julian, gerade angesprochen hast, nämlich, dass solche Extremsituationen auch das Beste im Menschen hervorlocken können. Denn wir werden als erstes über Schindlers Liste sprechen.
Genau.
Das ist ein Film von Steven Spielberg aus dem Jahr 1993 und wie immer gebe ich eine kurze Inhaltsangabe. Der Film spielt in Polen im Jahr 1941. Während die jüdische Bevölkerung unter den Repressalien der deutschen Besatzer leidet, etabliert sich Oskar Schindler, ein Lebemann mit NSDAP-Parteibuch, in Krakau als Geschäftsmann. Mit Unterstützung lokaler NS-Größen erwirbt er eine Fabrik, in der er jüdische Arbeitskräfte für wenig Geld beschäftigt. Überhaupt arbeitet er gerne mit Juden zusammen, wenn es dem Geschäft dient. So vertraut er Itzhak Stern, einem Mitglied des Judenrats, heimlich die Leitung seiner Fabrik an. Stern nutzt dies, um alte, versehrte und Kinder aus dem Ghetto anzustellen und sie so vor der Deportation zu bewahren. Schindler lässt ihn gewähren, erst widerwillig, zunehmend aber aus Mitgefühl. Als er die Mordtaten der SS bei der Räumung des Ghettos beobachtet und seine Arbeiter ins KZ heute kommen sehr viele.
Ja, das ist ja ein polnischer Name, ja. KZ Plaschow,
gebracht werden, entschließt er sich zu handeln.
Genau. Julian, hast du denn den Film schon mal angeschaut?
Ich habe den gesehen. Ich bin den viele, viele Jahre aus dem Weg gegangen. Mhm. Ich finde es spannend, der ist 93 rausgekommen. Das passt, weil ich weiß noch, wie in der Schule in den USA, als ich da noch in den USA gelebt habe, ist ganz viel über das Film gesprochen worden. Waren auch ganz viele jüdische Kinder, weiß ich noch, auf der Schule. Und ich habe den erst vor 2 Jahren dann das erste Mal gesehen. Aber ich muss mich wirklich dazu entschließen, weil das war immer so ewig auf meiner Watchlist und hatte ich aber nie gesehen.
Ja, wie hast du den denn damals empfunden? Also vor 2 Jahren hast du gesagt, hast du den gesehen.
Genau.
Das ist ja noch recht frisch.
Ist noch relativ frisch. Ich fand ihn... ich weiß, dass ich ihn spannender fand, als ich damit gerechnet habe. Also es hat es schon so ein Spielberg-Element, sag ich, drin. Also es hat mich mitgenommen insgesamt. Also ich kann nicht sagen, dass es, wir kommen nochmal zu den anderen Filmen. Also es ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm auf der Liste, aber auch die Szene zum Schluss, ohne dass ich zu viel spoilen will, fand ich sehr spannend, sehr interessant. Dass man das noch so machen konnte und jetzt hat das Ganze nochmal so ins Real Life auch zurückgeholt. Und die Figur des Oskar Schindler ist auch wirklich eine sehr spannende Figur, ne? Irgendwie auch ein Geschäftsmann, er ist gar nicht so der ganz klassische Idealist, fand ich, wie man meinen könnte, ist er in gewisser Weise, aber das fand ich auch so, dass er als Figur sehr spannend war.
Ja, also mich begleitet der Film ja schon recht lange, also ich habe den immer so als Kind so mitbekommen, also durch meine Mutter, weil, also ab und zu lief der auch mal im Fernsehen und dann habe ich den, wie das früher auch oft war, da hat man so Filme auszugsweise gesehen. Das war auch so ein Film, den habe ich öfter mal so in Auszügen gesehen und ich wusste auf jeden Fall, dass er in Schwarz-Weiß ist und dass ab und zu so Farben vorkommen, also zum Beispiel dieses eine Mädchen mit diesem roten Mantel, dass es öfter zu sehen war. Oder auch andere Farben. Und das hat mich, so als Kind fand ich das auch seltsam, weil entweder kannte ich so Schwarz-Weiß-Filme oder Farbfilme. Aber ich kannte das nicht, dass dann so eine Farbe dazwischen war. Und es war mir auch damals noch nicht klar, was das überhaupt ausdrücken sollte. Und worum es da überhaupt ging, das wusste ich auch nicht als Kind. Also ich wusste einfach nur, dass es da irgendwie um Krieg geht und so. Und für mich war das ja auch damals noch gar nicht geeignet. Also hat mich meine Mutter auch den gar nicht vollständig gucken lassen, hat mir immer nur so davon so erzählt. Und später habe ich den dann auch nachgeholt. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war. Auf jeden Fall war ich da, glaube ich, schon erwachsen. Und das ist auch ein Film, ich habe den, glaube ich, insgesamt 2-mal nur geschaut, also gar nicht so oft. Fand ihn dann auch sehr beeindruckend. Ich fand den selber gar nicht so typisch Spielberg-mäßig, weil ich den ja auch eher so aus Filmen kannte, von Filmen kannte, wie zum Beispiel Hook oder Oder E.T. oder so, so solche so typische 80er oder 90er Jahre Kinderfilme oder so, so Jugendfilme, ne? Oder Jurassic Park oder so, ne? Und das war dann halt so ein Film, der hat eine sehr schwere Thematik gehabt und hat ja auch Szenen, die wirklich sehr, ja, wirklich sehr schwer sind, also zu überhaupt die zu ertragen. Ne? Also ich erinnere mich da auch sehr gut an Amon Goeth, die Figur, die auch hier Ralph Fiennes spielt, ne? Dieser dieser NS, dieser KZ-Aufseher, ne? Oder ja, genau. Also und ich fand das so krass, dass es den halt wirklich gab, also dass der auch wirklich so einfach, wenn er früh aufgestanden ist, so ein paar KZ-Häftlinge erschossen hat und so. Also die Szenen waren für mich schwer zu ertragen in dem Film. Und auch sonst so die ganze Thematik, also ich fand das einfach alles schwer, damit umzugehen. So. Hat das aber auch doch so nachhaltig mich auch beeindruckt, weil für mich das so bewusst wurde, so wie das damals wohl gewesen sein muss, so in solchen KZs oder wie überhaupt Juden sich damals in dieser Zeit verstecken mussten. Und
ich glaube, das ist auch so ein Film, dass ich meine, es ist ja ein sehr berühmter Film. Ich glaube, das mit so einem Film, das auch das Denken über diese Zeit, glaube ich, mitgeprägt hat, diese Bilder, die so eindrücklich sind. Also das fand ich natürlich diese eine Szene, wo es dann plötzlich Farbe gibt, ne, wo quasi ein Mensch aus der Menge dann herausgehoben wird, dann zweimal in dem Film. Das geht dann auch wirklich nah, muss man sagen. Ja. Also das war auch stark gemacht.
Genau.
Also ich finde auch, was den Film so stark macht, ist, dass hier so viele unterschiedliche Emotionen angesprochen werden. Ne? Mhm. Also man hat halt einerseits gerade, also die Figur, die du genannt hast, Amon Goeth, halt den absoluten Sadisten, ne? so ein SS-Aufseher, wie er im Bilderbuch steht, zumindest wie man sich den immer vorstellt.
Ja.
Und dann hat man aber auch mit Oskar Schindler zwar auch ein NSDAP-Mitglied, aber der halt eine viel menschlichere Seite hat, auch wenn die eigentlich erst später zum Vorschein kommt. Eigentlich ist er ja ein Opportunist, ne? Und ist erstmal in erster Linie am Geschäft interessiert, dass sein.
Ja, aber bei ihm findet ja auch ein Prozess statt.
Genau, also, genau.
Das ist ja anders wie bei Amon Goeth, der ja wirklich einfach total verblendet ist. Und,
genau.
Ja.
Das meine ich, dass durch ihn halt so eine Hoffnung in die Menschlichkeit halt auch wieder zurückkehrt. Zum Zuschauer auch.
Genau.
Ja.
Ja, also du hast ja schon gesagt, also das ist ja so ein richtig bekannter Film gewesen. Der hat ja auch unzählige Preise gewonnen. Also der hat ja insgesamt 7 Oscars gewonnen, habe ich nochmal gesehen und war insgesamt auch für 12 Oscars nominiert. Also es hat echt eine Menge gewesen und der hat ja unglaubliche Präsenz damals gehabt, dieser Film. Ne? Ich fand ja auch sehr schön in dem Film, auch am Anfang, da werden ja auch in Israel gezeigt, wie sie da diese, sind das so Steine oder so? Wie sie,
am Ende meinst du?
Oder am Anfang, am das Ende? Fängt ja auch, ach, der eröffnet ja auch mit Menschen in Israel, also Juden, die da, ich glaube, Kerzen anzünden oder?
Ich dachte, das kommt erst ganz am Ende.
Und das endet ja auch wieder mit dieser Szene. Also dann, das fand ich auch sehr beeindruckend.
Ja, das sind ja die Nachkommen. Also,
Ist jetzt,
eigentlich ist es ein Spoiler, aber eigentlich auch nicht. Ne? Also, man kriegt halt nochmal das, was Julian, du gerade auch angesprochen hast, dass man eben die echten Nachkommen der Überlebenden nochmal sieht, die eben durch Schindlers Liste im wahren Leben überlebt haben, die dann sozusagen am Ende des Films ihm dafür nochmal danken. Und das ist halt auch eine Szene, weil eben diese Übertragung auf die reale Welt stattfindet und man die Person halt wirklich sieht. Und dadurch den Impact auch noch viel mehr zu spüren bekommt, ist es eine Szene, wo ich einfach nur heulen muss. So. Also das berührt mich total jedes Mal. Ja. So viel dazu oder habt ihr noch was zu sagen?
Also ich nicht. Julian, hast du noch was zu sagen?
Ich bin erstmal auch nicht. Ist ein krasser Film. Echt. Ich weiß gar nicht. Ist in meiner Biografie auch so ein Film, ich habe auch das Gefühl, den nochmal gucken zu müssen, so der immer irgendwie auftaucht und irgendwie so für vieles steht.
Ja, mir fällt das schwierig, den anzuschauen, also ich bin da immer, also ich muss ja wirklich in der Stimmung sein, obwohl das ist schwierig, in so einer Stimmung überhaupt zu sein. Also das ist wirklich so, ich kann den wirklich nur alle 10 Jahre oder so schauen, weil ich dann den Film auch nicht mehr so in meinem Kopf habe und einfach auch so zum Auffrischen. Und weil der einfach so einen so mitnimmt halt, ne? Weil das auch kein leichtes Thema ist. Und da werden ja wir sicherlich noch viele Filme haben, die ähnlich sind. Also das sind alles so Filme, die wir heute besprechen, die kann man nicht oft schauen. Also möchte man auch nicht unbedingt. Weil die einen auch so mitnehmen, ja.
Ja, aber es sind halt gerade auch die Filme, also das werdet ihr in dieser Folge auch merken, dass natürlich, was heißt natürlich, aber es hat sich nun mal einfach so ergeben, dass viele Filme, gerade die Filme, die wir beide vorgeschlagen haben, dass das oft Filme sind, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Dritten Reich beschäftigen. Mhm. Und das sind natürlich auch Themen, die sind, also die werden leider immer aktueller wieder, ne? Und das leider. Sind Filme, die man vielleicht gerade jetzt auch nochmal gucken sollte.
Genau.
Und
ja, sowas
der Jugend
ist ja
auch zugänglich machen.
Ja, sowas ist ja wirklich wichtig. Also durch Filme überhaupt so habe ich erstmal, also größtenteils auch so gelernt, so, ne? Was diese Zeit überhaupt bedeutet hat, so, ne? Was die Menschen überhaupt durchmachen mussten und dass ich sowas eigentlich auch gar nicht wiederholen darf.
Ja,
ja, Krieg allgemein auch nicht. Also egal welcher Film, der sich mit Krieg auseinandersetzt. Ne? Ich finde es ja eigentlich auch immer gut, wenn die sowas vermitteln, dass es einfach auch so eine abschreckende Form dann hat, ja, wo das nicht glorifiziert wird. Ja, dann gehen wir mal zum nächsten Film über.
Das ist ein Film, den du vorgeschlagen hast und das ist ein Film, wie ihr jetzt merken werdet, der sich mit einem ganz anderen Kriegsschauplatz beschäftigt, aber der meiner Meinung nach nicht weniger abschreckend ist. Und zwar ist es Beasts of No Nation von Cary Yogi Fukunaga aus dem Jahr 2015. Zum Inhalt. Als Bürgerkrieg in Westafrika ausbricht, ändert sich das Leben für den jungen Agu eines Tages drastisch. In einem Moment hat er noch unbeschwert mit seinem älteren Bruder und ein paar Freunden gespielt, im nächsten marschieren Regierungstruppen in sein Dorf ein, um die aufkommende Rebellion blutig im Keim zu ersticken. Agu wird von seiner Familie getrennt und ist fortan auf sich allein gestellt. Nachdem er Zuflucht im Wald gesucht hat, wird er wenig später von einem ebenso charismatischen wie skrupellosen Rebellenführer aufgelesen, der ihn unter seine Fittiche nimmt und in einer Reihe brutaler Lektionen allmählich zum Kindersoldaten ausbildet. Dabei lernt Agu auch den stummen Striker kennen, mit dem er sich nicht nur den Verbrechen, sondern auch den Leiden stellt, die der Krieg mit sich bringt. Den haben wir auch gesehen. Das ist ein Netflix-Film.
Ja.
Das war mit so einer der ersten Netflix-Filme, die hier, also die hier in Deutschland auch beworben wurden. War doch so.
Ja, ja, also einer, der richtig, also die den Netflix auch wirklich selbst produziert hat, ohne andere Produktionsfirma und wurde auch groß beworben damals. Und wurde sogar, also war auch sehr präsent wegen der Debatte, dürfen solche Filme von Netflix, also allgemein von so Streaming-Plattformen, bei den Oscars als Kandidat antreten.
Und durfte er?
Der wurde nicht nominiert.
Ach so, okay.
Ja, ich weiß nicht, woran es dann lag genau im Detail, ob es dann wirklich daran lag wegen Streaming-Plattformen, aber es hat sich ja durch Roma zum Beispiel letztes Jahr hat sich das ja auch geändert.
Das stimmt, ja.
Ja, aber Julian, warum hast du den ausgewählt?
Ich habe den ausgewählt, weil ich den auch sehr, sehr beeindruckend fand. Ich habe zu der Zeit auch, also ich arbeite immer noch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und habe da aber auch mit, sag ich mal, auch mit Kindern gearbeitet und hatte dann auch irgendwie ein bisschen Scheu davor, jetzt einen Film über Kindersoldaten anzugucken, weil ich schon mitdenken konnte, was da kommt. Und es hat mich insofern auch in seiner Komplexität echt beeindruckt. Also einerseits fand ich es echt spannend, einfach die Bilder, auch die Anfangssequenzen, wo man so das Leben, sage ich mal, in Afrika sieht. Es hat noch so einen freundlichen, charismatischen Touch. Und dann bricht eben dieser Bürgerkrieg aus und dann die Hauptfigur Agu, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 8 oder 9, glaube ich. Und dann kommt er eben unter die Fittiche von diesem Kommandant, ne, der diese Kindersoldaten führt. Und diese Figur von Idris Elba spielt das. Das hat mich einerseits fasziniert und andererseits fand ich den halt total erschreckend, ne, weil ich fand das sehr realistisch, was da passiert. Also da, wie Agu sich natürlich sehr stark zu dem hingezogen fühlt und der Idris Elba, die haben den wirklich teilweise auch echten charismatischen Typen aus dem gemacht, immer wieder szenisch, ne? Dass man das wirklich gut nachvollziehen kann, was da passiert. Und ich fand das beeindruckend, dass man das überhaupt so gefilmt hat, zumal er ja wirklich ganz, ganz schrecklich, also übers Morden hinaus noch, geht es auch um Missbrauch und diese Dinge spielen auch noch eine Rolle in dem Film. Und ich fand das eigentlich ja fast schon beeindruckend, dass man es überhaupt so gedreht hat in dieser Schonungslosigkeit, sage ich mal. Und so hat mich das ziemlich mitgenommen insgesamt.
Mhm. Julius?
Ja, also ich muss zugeben, ich kann mich gar nicht mehr so gut an den Film erinnern. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her. Aber ich fand ihn damals, also ich fand ihn jetzt nicht überragend gut, aber der hat mich schon sehr mitgenommen. Also allein schon das Thema, das ist ja kein leichtes Thema, ne? Also Kindersoldaten und so. Und das hat man ja bisher noch nicht oft gesehen. Also ich glaube, davor habe ich das noch nie in einem Film gesehen. Mhm. Wirklich so detailliert, auch diese Entwicklung ja. Also das, der Junge wächst ja ganz normal auf, so, ne? Mit seiner Familie.
Mhm. Yeah.
Die wird ihm ja entrissen und er wird ja dann gezwungen, da so als Soldat zu agieren. Und das war schon wirklich schwer zu verarbeiten. So. Weil, also wir leben ja in einer total anderen Gesellschaft. Also ist ja, also ich glaube, so leicht wäre das bei uns hier nicht möglich. Und
also natürlich wäre das so leicht nicht möglich, dass wir hier irgendwelche Kindersoldaten ranziehen, ja, aber was möglich ist, und ich glaube, das macht der Film auch klar, ist, dass eben durch die charismatische Persönlichkeit und dadurch, dass er die Kinder ja auch in gewisser Weise erstmal bestärkt in dem, was sie tun, dass solche Strukturen auch offengelegt werden, die hier durchaus auch vorkommen. Also wenn man dann irgendwelche rechten Strukturen denkt, wo die Mitglieder natürlich auch für das, was sie tun, was ja auch Gewaltakte sein können, dass, wenn die dafür bestärkt werden, dann ist das natürlich auch irgendwie identitätsstiftend und ist für die auch erstmal, ja, bringt erstmal Selbstbewusstsein und eine gewisse Art von Zugehörigkeitsgefühl, ne?
Ja, man muss ja nur mal vergleichen, also vor über 70 Jahren hatten wir das ja genauso in Deutschland. Eben, also da war das ja auch eigentlich möglich mit der Hitlerjugend. Das kann man ja genauso auf das jetzt münzen. Also ich finde es ja trotzdem erschreckend. Also der spielt ja, glaube ich, in der heutigen Zeit auch, ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass der irgendwie in der Vergangenheit spielt. Das ist ja auch, also ist das eigentlich fiktiver Bürgerkrieg oder ist es auch wirklich einer, der in Westafrika aktuell, ich kenne mich da jetzt gerade nicht so aus, muss ich sagen.
Das Land wird nie benannt, wo es spielt. Ich weiß, es ist in Ghana gedreht worden und es basiert wohl auf einen Roman, der, glaube ich, auf wahren Begebenheit beruht. Und also es hat schon, also so ganz frisch jetzt von vor ein paar Jahren ist das nicht, aber ich glaube, da wird einer von diesen Bürgerkriegen, ob es in Uganda war, wie gesagt, das sagen sie nicht, aber oder im Kongo aus den 90ern ist, glaube ich, so die Inspiration ein Stück weit daher geholt. Und auch sehr brutaler Film, ne? Also auch wirklich mit sehr, sehr ganz, ganz brutalen Szenen, wo es dann darum ging, dass der Agu dann zum ersten Mal da einen Menschen auch umbringen soll. Da würde, das ist dann auch wie so, ich meine, diese Szene gibt es irgendwie auch in mehreren Filmen. Da würde ja eingeweiht, das ist so ein Initiationsritus sozusagen, ne? Jetzt bringst du den um, dann ist es ja auch so, da kriegt er sofort danach, bis dahin hat er nur Sachen getragen und dann bringt er einen Menschen um, dann kriegt er auch eine Waffe, ne? Und dann denkt man ja auch, da geht ja fast so ein bisschen Stolz mit da, ne? Dann gehört man ja wirklich dazu und ich sag mal, ja, das von der Psychologie her ist das schon passend, ne? Wie es gemacht hat. Also die haben das, glaube ich, schon, dass das ungefähr so läuft.
Ja, genau, das konnte ich eben auch so gut nachvollziehen, ne? Ich meine, wenn man so darüber nachdenkt, wie soll das aussehen, dass Kinder, die ja irgendwie so als dass die Unschuld schlechthin irgendwie auch oft dargestellt werden, oder wenn man darüber nachdenkt, denkt man, naja, Kinder sind unschuldig, wie kriegt man die dazu, dass die solche bösen Taten begehen? Mhm. Und das macht der Film, finde ich, sehr plausibel, dass die Kinder in dem Moment natürlich dadurch, dass sie eben dieses Zugehörigkeitsgefühl bekommen und was haben, worauf sie stolz sind, dass man das eben gut nachvollziehen kann, warum die Kinder so auch agiert haben. Aber gleichzeitig ist es halt trotzdem absolut abschreckend.
Ja, natürlich.
Ja. Schwere Kost.
Ja, auf jeden Fall. Der Regisseur, ist das eigentlich der gleiche, der auch True Detective gemacht hat?
Ja, die erste Staffel zumindest. Ja. Ich weiß nicht, ob er die zweite oder dritte noch gemacht hat.
Aber ich meine nicht, ich meine die erste Staffel hat er gemacht. Aber das fand ich auch sehr gut eigentlich, die erste Staffel.
Ja. Ja, darum war ich auch neugierig damals auf den Film, so, weil ich wusste, okay, der Typ, der True Detective gemacht hat, macht jetzt einen Film, ne? Und dann auch über so ein Thema noch so. Ich mag ja immer so Filme, wo es dann auch über ein ernstes Thema geht, ne, was dann auch so ein Thema ist, was man vielleicht noch nicht so oft gesehen hat. Und dann auch mit Idris Elba, ne, den ich ja selber auch sehr gut finde. Und
ich habe den da zum ersten Mal wahrgenommen tatsächlich. Okay. Ich kannte den vorher gar nicht.
Ja, der ist ja schon lange aktiv. Also der hat ja so, ich kenne den so von The Wire, ist der ja auch schon.
Ja, das habe ich ja nie geguckt. Ja.
Der soll ja immer irgendwann mal James Bond spielen, heißt
es. Ja, ne? Ja.
Da warten alle drauf. So.
Wäre ich sehr dafür. Also
ich auch, das fände ich super. Vorstellen.
Ja.
Mhm.
Ja, aber da hat er eine komplett andere Rolle gespielt. So.
Ja, der war wirklich.
Auf jeden aber es ist ja trotzdem, ja trotzdem, also zum Beispiel in The Wire hat er ja so eine ähnliche, also da ist er auch ein ziemlich harter Typ, so, der auch so eine gewisse, ein gewisses Charisma ausdrückt, so.
Mhm.
Und auch so eigentlich Leute beeinflusst für seine Machenschaften.
Mhm, okay.
Ja.
Ja, okay, nächster Film.
Genau.
Gut, der nächste Film ist von Roman Polanski, ein nicht, wie sagt man?
Unumstrittener
Regisseur, danke, das Wort habe ich gesucht. Und zwar geht es um Der Pianist aus dem Jahr 2002. Und das ist ein Film, der in Warschau im Jahr 1939 spielt. Und es geht um den angesehenen polnisch-jüdischen Pianisten Wladyslaw Spielmann. Der wird nach dem Einmarsch der Deutschen mit seiner Familie zwangsweise in das Warschauer Ghetto umgesiedelt. Mit der Hilfe einiger Freunde kann er den Deportationen in die Konzentrationslager entkommen und überlebt später sogar den von den Deutschen blutig niedergeschlagenen Aufstand im Ghetto. In der inzwischen vollkommen zerstörten Stadt begegnet er auf der Suche nach etwas Essbarem einem Offizier der deutschen Wehrmacht, der ihn nicht erschießt, sondern ihm das Leben rettet. Julian, hast du den gesehen?
Ich habe den, glaube ich, letzte Woche zum ersten Mal gesehen.
Ah, okay.
Okay, letzte Woche, ja, wirklich, ja.
Zur Vorbereitung oder?
Auch im Prinzip zur Vorbereitung. Auch ein Film, der schon ewig auf meiner Watchliste ist und ich ähnlich wie Schindlers Liste immer aus dem Weg gegangen bin, weil ich nie einfach dafür in der Stimmung war. Und jetzt zur Vorbereitung dachte ich so, okay, ich gebe mir das jetzt. Das mache ich jetzt mal.
Und wie ist dein Eindruck?
Ich war am Anfang, es hat eine Weile gedauert, bis ich wirklich reingekommen bin. Ich dachte, okay, das ist gut. Es gab dann auch wieder Szenen, die mir echt zu viel waren. Und ich hab so wirklich mit so einem leichten Widerwillen diesen Film angefangen. Und es hat mich dann aber immer mehr in den Bann gezogen und zum Ende hin war ich wirklich fasziniert. Also da war ich wirklich total dabei. Also es hat mich immer mehr reingezogen, so würde ich sagen.
Ja, also ich glaube, ich habe den ja auch ausgewählt, ne?
Ja.
Und also mich verbindet schon eine sehr lange Zeit mit diesem Film. Also ich habe den damals, als ich kurz in der Stadtverwaltung gearbeitet habe, da hatten wir öfter so Themenabende gehabt und da war mal sowas dann über, ich glaube über Antisemitismus oder so oder allgemein so über Zweiten Weltkrieg und so. Und da wurde dieser Film auch gezeigt und den habe ich mir dann mal ausgeliehen für zu Hause. Also wir hatten da die DVD gehabt und dann wollte ich mir den mal anschauen und war dann wirklich hin und weg von dem Film so, weil der mir sehr gut halt dargestellt hat, wie das wohl damals gewesen sein muss. Also auch besonders mit diesem Warschauer Ghetto. Also es wird ja wirklich sehr detailliert dargestellt. Also auch so diese Entwicklung, wie auch erstmal am Anfang die Juden dachten, ja okay, uns wird schon nichts Schlimmes passieren. So, ne? Die stecken uns erstmal da rein. Ne? Das wird alles gut. Und wie auch die Familie von dem Wladyslaw Spielmann, ne? auch so immer sich einredet, naja, das wird schon alles wieder so. Ne? Und es wird ja einfach nur noch schlimmer. Ne? Das ist ja, dem wird ja wirklich alles genommen. So. Und jegliche Würde und so und das wird wirklich ja sehr wie soll ich sagen, durchexerziert so, so, ne? Und das kannte ich halt vorher noch gar nicht so in dieser Form so, ne? Das war mir gar nicht bewusst und ich finde ja sowas immer viel besser als dann, klar, also ins Museum zu gehen so oder, ne, oder sich Dokus anzuschauen. Das ist ja auch was Gutes, so, ne? Da lernt man ja auch vieles, aber so ein Film zeigt mir das nochmal so auf einer ganz anderen emotionalen Ebene, so, weil ich mich auch in die Figur einfach viel besser hineinfühlen kann Und dieser Film hat mir das halt wirklich sehr gut näher gebracht. So. Also auch, dass er dann seine Familie, also er wird ja dann zwangsweise von der getrennt und so und muss ja dann alleine ums Überleben kämpfen. Und wie er dann halt auch ums Überleben kämpft. Also der macht ja wirklich alles durch, was nur geht. Mhm. Man glaubt es eigentlich gar nicht so, was er alles durchleben muss, um dann durch den Zweiten Weltkrieg zu kommen. So. Ich dachte auch jedes Mal, der schafft das doch nicht, das geht doch gar nicht. Ne? Und dann auch noch, als er noch auf den Deutschen trifft, so dachte ich mir auch so, nee, jetzt ist es bestimmt so weit oder so, aber dann schafft das ja doch noch. Ich konnte erstmal gar nicht glauben zum Schluss, dass es auf einer wahren Begebenheit basiert. Ne? Also den Wladislaw Spielmann-Ding gab es ja wirklich. Und auch den deutschen Soldaten gespielt von Thomas Kretschmann. Und da war ich erstmal ganz schön baff so danach. Also da dachte ich mir, schon immer krass, was halt wirklich so passiert ist. Klar, so ein Film bereitet das dramaturgisch ganz anders auf. Und, da wird ja schon einiges der Dramaturgie wegen auch aufgebauscht oder je nachdem etwas verändert. Aber das fand ich schon ziemlich beeindruckend damals. Auch wie er gefilmt ist und so. Also ist ja alles sehr hochwertig. Und auch wenn man sagen muss, ja, Roman Polanski, sehr kritisch zu betrachtende Person, aber ich muss halt zugeben, also ich mag sehr viele Filme von ihm. Also als Filmemacher hat er halt einiges drauf und das hat er halt auch mit Der Pianist gezeigt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand den Film auch extrem niederschmetternd, also mit einer der am niederschmetterndsten, die wir hier heute nennen. Ja. Und ein Aspekt, den du gerade genannt hast, der hat sich bei mir auch total im Hirn eingebrannt, nämlich wie der Krieg dazu führt, dass die Leute ihre Würde verlieren. Mhm. Weil du lernst ihn halt kennen, so als ne, Pianisten, ja, so wie der Film halt heißt, und der auch einen gewissen Ruf hat und der halt in seinem Fach halt auch super gut ist und so weiter. Und dann siehst du halt den Kontrast, wie er nachher durch die Ruinen des Ghettos läuft und auf der Suche nach irgendwas Essbarem ist und im Grunde seine komplette Würde.
Ja, ihm wurde wirklich alles genommen, was nur ging, ja.
Und das ist ein Aspekt, der hat mich extrem berührt. Das hat mich auch, also ein anderer Film, der das auch extrem gut darstellt, ist 12 Years a Slave, wo der gleiche Aspekt auch, ist ja auch im Musiker, Vordergrund steht, der eben auch nur Musiker ist und dem auch alles genommen wird, bis zur menschlichen Würde, und das fand ich hier auch extrem berührend, ja.
Das ist ja auch so inkongruent, ne, dass er ein Pianist ist, wo man das Gefühl hat, ja gar nichts zu suchen in dieser Welt. Und ich finde, das spitzt sich so wunderbar zu, auch ohne zu viel spoilern zu wollen, also irgendwann von einem deutschen Offizier gefragt wird, so, was machst du eigentlich?
Ja, genau.
Und dann sagt er, ich bin Pianist. Und das, also mir kam das so absurd vor in diesem Moment, wenn man, ne, nach allem, was er durchgemacht hat, dass man fragt, ist er eigentlich noch Pianist? Ist er eigentlich noch Mensch? Oder ist er wirklich nur so ein hungerndes Etwas, was hier quasi, aus den Mülltonnen letztlich, gab nicht mal Mülltonnen mehr, gegessen hat. Und dass er dann spielt er dieses Stück, also das war schon, also das fand ich schon sehr stark.
Also, ich weiß auch, das Stück, das hat mich extrem bewegt. Also da standen mir auch wirklich die Tränen in den Augen. So, auch wenn ich dran denke, da kommen ja schon fast wieder die Tränen.
Ja, ja, mir auch. Weil
es einfach so bewegend war. Und weil du dann auch das, okay, also dadurch hat er eigentlich das geschafft, irgendwie noch zu überleben, so, ne? Dass er sich das noch bewahrt hat. Und auch der kommt ja so mit richtig zitternden Händen und du zweifelst daran, ob er das überhaupt noch kann.
Ja.
Und dann spielt er da ein Stück und du bist total überwältigt, wie er spielt. So, ne? Also er spielt sich wirklich die Seele aus dem Leib. So.
Ja.
Er spielt quasi um sein Überleben.
Ja, ja, genau.
Man zittert halt mit und denkt so, oh Gott, was passiert, wenn er jetzt aufhört?
Richtig,
ne?
Du weißt ja nicht, was der deutsche Offizier da macht mit ihm. Ne? Genau. Also ja, aber das hat ihn dann wohl doch das Leben gerettet, ja.
Und irgendwie beweist er auch damit, dass er ein Mensch immer noch ist. So, ne?
Ja.
Und ich finde auch, das Schöne ist irgendwie, die Musik ist irgendwie auch so als Kunstform vielleicht auch so, hatte ich gedacht, so weniger korrumpierbar als was anderes. Ne? Also wäre er jetzt irgendwie Dichter oder Romanist oder so, dann hätte man es vielleicht, weiß ich nicht, dann könnte man das schon wieder politisieren. Ne? Aber was will man dazu sagen? Es ist halt ein schönes Musikstück. Ne? Also,
Musik verbindet einfach. Also das ist ja universell verständlich. So. Da brauchst du ja keine Sprache dafür.
Ja,
das ist eigentlich auch so ein schönes Symbol so dafür.
Mhm.
So, ja.
Ja, sehr guter Film.
Ja.
Julian, ich wollte dich mal fragen, du hast es vorhin so ein bisschen angedeutet, dass du also in den USA aufgewachsen bist und dann nach Deutschland gekommen bist. Wann war das? Also wie alt warst du da?
Ich war da 11.
Ah ja, okay.
Ja.
Okay, das heißt, du bist schon größtenteils mit einem deutschen Schulsystem sozusagen aufgewachsen, weil ich habe mich halt gefragt, naja, so Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg, das ist halt was, was hier in den deutschen Schulen, zumindest so aus meiner Perspektive, also sehr, sehr intensiv durchgekaut wird. Und da habe ich mich jetzt gefragt, ob das in den USA im Grunde auch so ist. Wahrscheinlich nicht ganz so intensiv, aber hast du da irgendwelche Einblicke?
Ich glaube nicht ganz so intensiv, nein. Also meine Mutter ist Deutsche, aber ich bin, habe auch erst angefangen, Deutsch zu lernen, als ich nach Deutschland gekommen bin. Und ich habe das, wie gesagt, eher, weil ich es doch sehr viele jüdische Kinder auf meiner Schule gab, eher quasi dadurch nochmal, sag mal, weiß ich noch, dass das Thema war. Ne? Auch gerade jetzt nochmal beim Schindlers Liste.
Ja.
Das kam ja 93 raus, da war ich ja noch auf der Schule in den USA, dass da viel drüber gesprochen wurde, so unter Kindern auch in gewisser Weise. Aber dass das jetzt, sag mal, wirklich in der Schule von den Lehrern Thema war, eigentlich nicht. Also nicht in den USA. Dann in Deutschland dann schon, das weiß ich dann auch noch, dass wir auch mal in Dachau waren, besucht haben und diese Sachen gemacht haben. Aber vielleicht schon etwas anders, ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind manchmal Sachen, also ich bin schon deutsch und so weiter, aber so an manchen Stellen merke ich schon, dass, also wie du vorhin gesagt hast, Julius, dass du das immer im Fernsehen gesehen hast. Ne? Ja. Und du hast wahrscheinlich auch gemerkt, dass das irgendwie auch bei deinen Eltern oder wem auch immer ein wichtiges Thema offenbar war, ne? Dass dem was angehaftet hat. Und ich glaube, das sind so Sachen, die schnappt man als Kind so auf. Und an manchen Stellen habe ich das Gefühl, das habe ich nicht ganz so erlebt. Das ist schon so.
Also ich habe gerade überlegt, wie das bei mir in meiner Familie war und ich bin an das ganze Thema tatsächlich erst durch die Schule rangeführt worden. Also in meiner Familie wurde da im Grunde überhaupt nicht drüber gesprochen. Ich bin aufgewachsen, also in meinem Elternhaus wohnte auch meine Uroma mit und deren Ehemann ist halt im Krieg gefallen, und also im Zweiten Weltkrieg, und bei uns also in ihrem Zimmer hingen halt auch immer noch ganz viele Fotos von ihm, halt auch in seiner Uniform. Der war natürlich auch in der Wehrmacht, hieß es so. Ja. Ich bin wirklich geschichtlich nicht sehr bewandert, Julius, tut mir leid. Aber dadurch hatte das tatsächlich lange Zeit für mich, als ich da noch nicht so drüber Bescheid wusste, halt sowas Heldenhaftes. Ne? Mhm. Also ich bin eher mit dieser Art von Geschichte aufgewachsen, wenn das überhaupt mal thematisiert wurde. Und meine Tante, also meine Urgroßtante, die lebt auch noch, die hat dann eher, wenn sie mal darüber erzählt hat, erzählt, wie das war, als bei uns am Niederrhein halt Bomben abgeworfen wurden und wo sie dann ja sozusagen umgesiedelt wurden und wie schlimm das damals war und dass keiner mal was zu essen hatte und so weiter. Also das war meine erste Berührung wirklich damit. Aber dass ich das quasi zusammengebracht habe und wusste, ach, das meinen die, diesen Krieg meinen die und so weiter, das kam erst in der weiterführenden Schule, also so mit 12, 13 oder so bei mir tatsächlich erst. Und die ganzen Filme, die wir hier besprechen, die habe ich mir auch, also die ich gesehen habe, die habe ich mir auch alle irgendwann selber für mich angeguckt. Also bei uns in der Schule wurde es im Geschichtsunterricht sehr intensiv besprochen. Und auch im Deutschunterricht hatte man natürlich immer wieder solche Romane, die damit auch irgendwie zusammenhängen. Aber also Filme haben wir zum Beispiel gar nicht geguckt darüber in der Schule.
Echt nicht?
Nö. Ja. Deswegen habe ich auch Schindlers Liste auch sehr spät erst gesehen, mit 20 oder so.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals Schindlers Liste, also ich glaube, den habe ich dann wirklich erst selber ganz geschaut, ja. Und der Pianist, der kam ja eh dann etwas später, der kam ja 2003, genau. Ne, da war das?
2002, ja.
Zwei sogar, ja.
Okay, wollen wir zum nächsten Film übergehen?
Ja.
Das ist ein Film, den du wieder vorgestellt hast, und das ist Hurt Locker von Kathryn Bigelow aus dem Jahr 2009. Zum Inhalt. Es scheint, als sei der Krieg im Irak endlos. Jeder Soldat schwebt permanent in Lebensgefahr. Ein besonderes Risiko gehen die Elite-Spezialisten eines US-amerikanischen Bombenräumkommandos ein. Sergeant J.T. Sanborn und Specialist Owen Eldridge versuchen das Beste aus ihrem Job zu machen und so vorsichtig wie möglich zu agieren, soweit dies überhaupt möglich ist. Als ihr Vorgesetzter Matt Thompson bei einem Entschärfungseinsatz in die Luft gesprengt wird, steht mit Staff Sergeant William James schnell ein Nachfolger bereit. Genauso schnell kommen aber die ersten Probleme auf, denn der Adrenalin-Junkie ist zwar ein absolutes Ass in seinem Beruf, aber kein Teamplayer. James gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch seine Einheit. Ernsthafte Spannungen brechen innerhalb der Gruppe aus, die den Kriegsalltag nicht leichter machen. Das ist ein Film, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
Ich habe den schon gesehen, aber nur einmal bisher. Julian, ja, weswegen hast du den mit reingenommen?
Ich habe den zweimal gesehen. Also, erstens mal, sag mal, auf einer Ebene finde ich den einfach sehr spannend zum Gucken. So, ne, da kann man sich, finde ich, gut einfach reinziehen.
Ja.
Und auf einer anderen Ebene fand ich auch, dass der ja sehr gut gemacht ist. Also ich mochte an dem Film auch, dass es zwar im Irak spielt, dass er aber auch letztlich nicht so wirklich politisch ist. Es gibt da kein Bösewicht, sage ich mal, in dem Sinne. Diese Aspekte werden außen vor gelassen und es ist aber schon sehr, finde ich, schon ein sehr psychologischer Film. Und gerade dieser Adrenalin-Junkie, der da im Vordergrund steht, ist auch so eine widersprüchliche Figur, finde ich, die ich so einerseits sympathisch finde und auf einer anderen Ebene irgendwie völlig ablehne in dem, was er macht. Ne? Also ich glaube, es gibt sogar Szenen, wo seine Kollegen sich überlegen, den also aus Versehen umzubringen, weil er ja auch ihr Leben gefährdet und wo ich auch das total nachvollziehen kann. Und ich will nicht spoilern, aber es ist auch so ein Film, wo ich dachte, das Ende passt für mich wunderbar. Also weil es so, also ich finde, Enden sind dann immer irgendwie cool, wenn die irgendwie unvorhersehbar sind und gleichzeitig aber total logisch, dass man sagt, okay, eigentlich musste es so kommen. Ja. Und dass die Figuren sich in gewisser Weise da auch treu bleiben. Und das hat mich sehr interessiert. Also einfach auch nochmal dieser, ja, so, es klingt auch so ein bisschen pervers, aber auch so dieser Spaßfaktor-Krieg, also dieses Aufregende, was Leute da hinzieht. Ohne es zu sehr zu verurteilen, aber wie es das dargestellt hat, das fand ich nochmal sehr interessant.
Ja, was kann ich dazu sagen noch? Ich fand den auch handwerklich sehr gut. Also Catherine Bigelow ist ja auch dafür bekannt, handwerklich sehr hochwertige Filme zu machen. Die sehen immer sehr gut aus, sind auch mal so, also ich fand die auch vom Sound sehr gut, da kann ich mich noch dran erinnern. Also das hat ordentlich gerumst dort, wenn es da mal zu Gefechten kam und war auch spannend gemacht in manchen Szenen, also wo du wirklich so gebannt davor saß, also besonders diese Bombenentschärfungsszene und so. Oder da kommt ja auch dann so eine Szene, wo dann einer so an so eine Bombe, ne, der hat dann so ein Iraker, der mit so einer Bombe rumläuft. Um das dann zu entschärfen, das war halt schon sehr spannend inszeniert, das Ganze. Und das kann ja Catherine Bigelow meistens sehr gut, so diese Inszenierung. Also besonders, wenn es so um Kriegsthemen geht. Die hat ja auch dann danach diesen Film gemacht hier mit Osama Bin Laden. Ne? Wie heißt der nochmal?
Habe ich auch nicht gesehen.
Zero Dark Thirty. Ja, der war ja auch sehr spannend so inszeniert. So, ne? Und auch, die geht ja auch da sehr, sehr, also du bist ja so, fühlt sich da so mittendrin in diesem Film. Und das hat mir auch recht gut gefallen damals. Aber ich fand den so ein bisschen, weil der wurde im Vorfeld auch sehr gehypt. Das war ja damals auch so dieser Oscar-Season, so als dann das auch so war. Hier die erste Frau, die überhaupt den Regie-Oscar bekommen hat. Ne? Auch unglaublich, dass es erst 2010 soweit war. Deswegen hat mich auch der Film dann so neugierig gemacht. So. Also da dachte ich mir, okay, jetzt musst du dir den mal anschauen. Ne? Jetzt wurde der so gehypt. Und dann war ich so etwas unterwältigt, weil ich mir irgendwie sonst was vorgestellt habe. Aber letztendlich ist es doch ein recht gelungener Film, der seine spannenden Momente hat und das auch sehr gut darstellt, so wie überhaupt die Soldaten mit was für Problemen die überhaupt da vor Ort zu kämpfen haben. Und und dann auch mit so Individuen wie hier der, wie heißt der, von Jeremy Renner gespielten Typen, dass die ja auch mit solchen, ne, umgehen müssen, die dann so, ja, Adrenalin-Junkie sind. Ja.
Ja. Also es hat auch, es ist schon eine ziemliche, so ein bisschen, fand ich auch interessant eigentlich, dass es von einer Frau als Regisseurin war, weil, also es kommt, also schon eine ziemliche männliche Macho-Kultur, die auch da dargestellt wird, aber auch sehr, ja, ziemlich lebensnah, fand ich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, vielleicht doch zum Schluss kommt eine Frau vor in dem Film oder vielleicht zwischendurch, aber ansonsten ist das alles Männer in dem Film.
Ja.
Und das weiß ich auch noch. Ich glaube, es hat einige Oscars gewonnen. Ich glaube, noch für bestes Drehbuch und bestes Picture und so. Da sind die Erwartungen schon natürlich entsprechend hoch.
Der hat sogar, ich glaube, 6 gewonnen hat er.
6 wow. Oscars gewonnen, ja.
Der war ziemlich gut dabei damals.
Krass, ja.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, auch wenn sich das jetzt klischeehaft anhört, aber mir kam es auch vor, als wäre es ein sehr, sehr maskuliner Film, eben ohne Frauenrollen. Und das ist mit ein Hauptgrund, warum ich den nicht gucken wollte, weil das, also man braucht natürlich als Frau nicht immer eine weibliche Identifikationsfigur. Das geht auch mit männlichen Personen oder mit wem auch immer. Aber das ist natürlich nochmal ein anderes Umfeld als, also A, man hat keine Frau, mit der man sich identifizieren kann, und B, ist es halt ein Umfeld, was man nicht kennt, so aus seinem Alltag. Deswegen, das waren so zwei Faktoren, die hier zusammenkamen, was dazu führte, dass ich mir den noch nicht angeguckt habe. Und vielleicht soll ich das mal ändern. Das hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht, weil du ja auch sagtest, dass da durchaus gewisse psychologische Faktoren eine Rolle spielen.
Ja, das triggert dich.
Ja, natürlich, das interessiert mich dann schon.
Ja, das Ende könnte dich, ja, also weil, also will ich wirklich nicht spoilern, ne? Also ja, am Ende, das, also es gibt noch eine Szene mit diesem Sergeant William James, dieser Adrenalin-Junkie. Er hat ja zu Hause eine Freundin. Mhm. Und es gibt dann noch Szenen mit ihm und seiner Freundin, die dann im Film vorkommen.
Mhm.
Ne? Und die stehen dann halt, ich finde, ich wird ganz gut inszeniert, so in absolutem so Kontrast natürlich zu seinem normal, also zu seiner Kriegsleben. Ne? Sein Kriegsleben ist er natürlich, da geht es immer um Leben und Tod, und dann, naja, zu Hause im Alltag sieht es halt anders aus. Mhm. Und das wird auch nochmal so kurz gezeigt. Das fand ich auch nicht gut oder schlecht, aber es zeigt auf jeden Fall aus seiner Sicht da was.
Ja, der war ja auch öfter zu Hause. Ich dachte mir dann immer, als er zu Hause war, ach komm, jetzt bleib doch einfach da. Ja. Ich gehe doch da nicht wieder hin. Also da habe ich mir so gedacht, so, Mann, ich selbst, ich würde einfach zu Hause bleiben. Ich hätte überhaupt keine Lust. Das wäre für mich so der letzte Ort, wo ich hin wollen würde. Aber ich bin da auch eine ganz andere Persönlichkeit. Also klar, da wird ja einer gezeigt, der braucht das einfach. Der kann irgendwie nicht ohne dem Ganzen.
Ja.
Das ist ja auch oftmals so bei Soldaten, das sieht man ja auch öfter so, ne? Wenn die so nach dem Krieg nach Hause kommen, die fühlen sich ja auch irgendwie nutzlos. So, ne? Im Krieg sind die ja was. Ne?
Ja.
Und danach sind sie halt nichts. Es hat ja auch.
Also nicht nichts, aber sie haben nicht mehr diese Rolle, die sie ausfüllen.
Hat ja zum Beispiel auch Rambo gezeigt, ne? Da ist ja auch einer, der halt so eine Kampfmaschine ist im Krieg halt, ne, der totale Held war. Und dann zu Hause ist er halt, da wird er jetzt nicht als er Abfall war gesehen, so wahrgenommen.
Also was auch gezeigt wird, er ist ja gut in seinem Job.
Ja.
Das kommt ja hinzu. Also er ist zwar schon nah an der Grenze, aber es kommt dann schon raus, er ist ziemlich fähig in dem, was er tut. Also er hat eben den Mut, da wirklich zu diesen Bomben hingehen und in letzter Sekunde da noch unter Hochspannung da fokussiert zu bleiben. Und das ist eine Fähigkeit, die er tatsächlich mitbringt, auch wenn er da jedes Mal sein Leben aufs Spiel setzt. Aber wo setzt er das jetzt plötzlich ein, wenn es nicht mehr jeden Tag eine Bombe zu entschärfen gibt?
Dann
hat er plötzlich das Gefühl so, hä, wo gehe ich jetzt mit mir hin?
Ja.
Okay, ich habe eine super Überleitung zum nächsten Film.
Ja, komm, bring mal.
Ob der Protagonist des nächsten Films auch gut in seinem Job ist oder nicht, das ist eine gute Frage. Es geht nämlich um Der Hauptmann von Robert Schwenke aus dem Jahr 2018. Das ist auch der neueste
hier. Ein junger Film, genau. Die haben wir auch erst, also vor einiger Zeit geschaut.
Genau.
Erzähl mal.
Der Film spielt 1945 gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, und zwar irgendwo im deutschen Niemandsland. Der gefreite Willi Herold wird von dem gnadenlosen Hauptmann Junker, der ihn für einen Deserteur hält, erbarmungslos gejagt. Doch kurz vor seinem erwarteten Tod entdeckt Willi in einem Auto am Straßenrand eine mit Orden versehene Hauptmannsuniform der Luftwaffe, die er kurzerhand überstreift. Mit der Uniform schlüpft er schnell auch in die dazugehörige Rolle und beginnt, verstreute Soldaten um sich zu scharen, darunter Freitag und Kipinski. Willi testet seine neu gewonnene Verfügungsgewalt aus. Seine ehemaligen Kameraden sind froh, einen vermeintlichen Befehlshaber gefunden zu haben, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Doch Herold verfällt schon bald der Versuchung der Macht.
Vorab gesagt, also dieser Willi Herold, ne, das basiert ja auf einer wahren Geschichte. Mhm. Der ist übrigens nicht mit mir verwandt.
Okay.
Das mal klarzustellen.
Macht dich das froh oder eher nicht?
Das macht mich froh, weil wenn man den Film kennt, dann weiß man ja, was der Typ tut, und das ist nicht sehr nachahmenswert. Das ist wirklich, also dieser Film, der hat auch so eine Spirale hat der, ne? Also so, die sehr, sehr eigen ist, so, ne? Also wo du am Anfang wirklich noch so mitfieberst mit diesem Willi Herold, ne? Dass der irgendwie noch durchkommt, so, ne? Mhm. Ja, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, der beginnt ja irgendwie im Niemandsland. So, du weißt auch nicht, wo genau das ist, ne? Mhm. Das ist auch so wirklich kurz vorm Ende des Zweiten Weltkriegs. Und eigentlich müsste er nur noch so ein paar Wochen ausharren und dann wäre das alles vorbei. Und er versucht sich halt da durchzukämpfen, ne? Und da sind ja auch dann so die letzten Soldaten der Wehrmacht, die dann auch versuchen, da noch irgendwie was dran zu rütteln, ne? Und die denken auch noch an den Endsieg und so weiter. Hm. Und du weißt eigentlich, okay, das bringt alles gar nichts mehr. Und die halten aber noch irgendwie dran fest. Und dieser Willi Herold, der versucht halt irgendwie dann da auch noch aufzusteigen auf diesen Zug und da noch irgendwie was draus zu machen.
Ja, erstmal versucht er zu überleben.
Das,
ne?
Ja,
die
genau.
Alliierten sind ja auch da und würden ihn ja auch jagen. Und,
stimmt,
und er
genau.
ist ja als Deserteur hier gebrandmarkt und wird sozusagen auch von den eigenen Leuten gejagt.
Genau, also eigentlich, ja, er hat ziemlich die Arschkarte, muss man sagen.
Kann man so sagen.
Und zieht sich dann halt so eine Uniform an und ist halt sehr gut darin, sich auch dann als diese andere Person auszugeben.
Mhm.
Und ja, als er dann merkt, dass es auch funktioniert, ja, testet er das immer mehr aus. Mhm. Und es wird immer schlimmer, was er tut.
Ja. Julian, kennst du den Film?
Ich habe den auch quasi zur Vorbereitung jetzt zum ersten Mal gesehen, vor ein paar Wochen. Und ich fand den richtig, richtig gut.
Mhm.
Also ich bin echt froh, dass ich den gesehen habe. Und ich fand das auch sehr spannend, was da passiert mit dieser Uniform.
Mhm.
Und das ging mir auch in gewisser Weise nahe. Das weiß nicht, ob das jetzt schräg klingt, aber es hat mich an meine Anfangszeit in der Klinik erinnert.
Mhm.
Wenn du plötzlich vom Studium kommst und dann der Arzt bist, und dann gucken dich alle an und wurden Entscheidungen von dir erwartet.
Mhm.
Und konkret in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sieht es dann, wo ich gearbeitet habe, früher so aus, da wirst du dazu gerufen, nachts, da ist irgendein Kind am Ausrasten und dann stehen da 12 Pfleger und Schwestern und sagen so, jetzt sorg mal für Ruhe.
Mhm.
Und dann heißt das ja, also im Prinzip, fixier den mal und gib dem mal eine Spritze. Und das will man eigentlich nicht machen.
Mhm.
So. Also so ging es mir. Also also wie soll ich das Kind jetzt irgendwie, der ist doch irgendwie 9 oder so.
Mhm.
Kann man nicht mal mit dem reden? Und da wird man durch die Autorität und durch die Uniform dann in, ich konnte das sehr gut nachvollziehen, dass er plötzlich, weil ich hatte das Gefühl in dem Film, als er das erste Mal da auch jemanden umgebracht hat, dass er das eigentlich nicht wollte.
Mhm, ja.
Und später macht das dann, glaube ich, findet er Gefallen daran.
Mhm.
Aber am Anfang wurde er so in diese Rolle gedrängt. Und das fand ich auch sehr spannend und auch erschreckend und gefährlich, wie das dargestellt wird.
Mhm, ja, das
und echt lebensnah. Ja,
ja.
Genau, also genau den Eindruck hatte ich auch. Am Anfang spielt er halt die Rolle, ne?
Mhm.
Weil da muss er ja auch immer noch fürchten, dass er irgendwie auffliegt. Das ist ja auch das, was sich auf den Zuschauer überträgt. Man hat selber auch Angst, so, oh Gott, hoffentlich schafft er das jetzt irgendwie zu überleben. Und hoffentlich glauben die dem das, dass das wirklich dieser Hauptmann ist.
Ja.
Und irgendwann identifiziert er sich halt völlig mit dieser Rolle und nutzt es halt auch, was diese Rolle für Möglichkeiten mit sich bringt, was ja die Auslebung von Sadismus einfach angeht.
Mhm.
Ja, so ähnliche Emotionen hatte ich zum Beispiel in der Serie Breaking Bad zum Beispiel, ne, wo du ja auch mit Walter White am Anfang noch so mitfieberst, dass das ja keiner mitbekommt.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann wird er ja auch immer mehr, also immer schlimmer und dass du irgendwann zum Schluss nur noch Abscheu empfindest. Ja, und so genau. Ist es ja auch bei dem Willi Herold so am Anfang.
Das stimmt,
hoffst
stimmt,
du jedes ja. Mal so, dass er noch irgendwie davonkommt. Ne? Weil, ja, du hast ja schon gesagt, der wird ja da rein hineingedrängt und ihm bleibt ja nichts anderes übrig, dann auch zu sagen so, ja, okay, mach das, ne? Tut das jetzt so. Und weil sonst würde er sofort auffliegen, wenn er da irgendwie Milde zeigen würde. Und ja, und zum Schluss war ich dann nur noch angeekelt. Da dachte ich mir nur noch so, oh nee, das kann er doch jetzt nicht ernsthaft tun und so. Und, ja, das hat wirklich so, also der Film hat dann wirklich auch so gezeigt, zu was da Menschen so fähig sind. So. Mm. Und
das ist auch so eine Gewaltspirale, die
genau
wird.
Ja.
Ne? Und dann, und am Ende endet das sogar in sowas Orgienmäßiges.
Ja.
Ne? Das kommt dann auch noch dazu, dass man dann, also das war schon krass. So. Ja.
Ja.
Und
ja, der Film endet ja auch sehr mit so einer Sequenz dann in der Gegenwart, wo dann auch so ein, also die fahren dann mit diesen Wehrmachtswagen dann durch die Straßen von irgendeiner deutschen Stadt. Und er dann auch mit dieser Uniform und testen das dann auch aus, wie so eine Person jetzt in der heutigen Gesellschaft ankommen würde. Na, das, und währenddessen läuft halt der Abspann so. Und das fand ich dann auch noch ganz interessant.
Ich muss sagen, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Also ich hätte es besser gefunden, wenn man das weggelassen hätte, weil der Film dann als solches noch viel mehr gewirkt hätte. Also ich fand das, dass man das jetzt quasi, dass man jetzt noch zeigen muss, Leute, das ist heute immer noch ein Problem, das weiß ich, das hätte ich nicht so sehen müssen. Also insofern, wenn ich mir auch vorstelle, solche Leute würden jetzt hier, was weiß ich, in Leipzig auf dem Marktplatz oder so auftreten, da würde ich auch denken, das ist eine Inszenierung und das ist klar, dass die Leute denen irgendwie zujubeln, weil die denken, vielleicht wird hier ein Film gedreht. Also insofern hat das für mich einfach nicht so richtig funktioniert.
Mhm. Okay.
Also ich hätte es besser gefunden, wenn es nicht da gewesen wäre und ich finde, dass der Film halt vor diesem Extra-Ende eine viel stärkere Wirkung hatte als solcher einfach. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, jetzt habe ich das wieder vergessen. Oh, nee, weiß ich gerade nicht. Ich fand
ich war gerade am Überlegen, wie ich das Ende fand. Also es hat mich, glaube ich, also zumindest nicht ganz so abgeturnt, sage ich mal so. Es war so ein lustiger Nachspann. Schon die Frage, ob das so 100% so gepasst hat.
Ja.
Das auch, also ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, wie echt das jetzt ist. Und es war so, also es hatte eine andere Qualität.
Genau.
Das stimmt schon, ja. Ja.
Ich fand auch noch ganz gut, also wie der inszeniert wurde, also der wurde ja in Schwarz-Weiß gedreht auch, der hatte auch eine sehr schöne Optik, fand
ich. Ja, das fand ich auch, ja.
Also auch für einen deutschen Film, man sagt ja auch immer so, deutsche Filme, die sehen ja irgendwie alle gleich aus und so, und der hat sich da auch sehr positiv davon abgehoben, auch so was so Kriegsthematik angeht, es wird ja auch sonst, es gibt ja sehr viele deutsche Filme, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen und viele ähneln sich halt so von der Machart. Die sind auch meistens sehr, also handwerklich sehr gewöhnlich gedreht und dem fand ich halt wirklich dann sehr positiv, also sehr wertig und auch von der Thematik mal etwas anderes so. Genau, und deswegen hat er mir da auch nochmal gut gefallen und auch fand ich das auch wichtig, dass wir den da auch noch reinnehmen.
Was ich noch sagen wollte, das ist ein Film, den, also wenn ich mich jetzt recht erinnere, dann konnte ich dem bei Letterboxd keine Wertung geben, weil ich fand den einerseits handwerklich und so total gut, also wirklich, habe ich nichts dran zu meckern und so, aber andererseits ist der halt so unfassbar brutal, dass ich dachte, ich kann jetzt nicht sagen, ob der 4 oder 5 Sterne verdient hat, also das entzieht sich einfach einer Wertung.
Ja, kommt später auch noch ein Film, wo ich auch diese Überlegung hatte, aber ich habe den dann trotzdem Sternchen gegeben. Aber der auch so unfassbar schlimm ist. Aber dann, den besprechen wir
ja. Ja, gut. Unser nächster Film ist ein Film von einem auch etwas kontroversen Regisseur, nämlich Mel Gibson. Oh, und zwar Apokalypto aus dem Jahr 2006. Und dabei geht es um das Folgende. Das Dorf von Pranke des Jaguars wird überfallen. Noch gerade so schafft er es, seine hochschwangere Frau und den gemeinsamen Sohn in einem tiefen Erdloch zu verstecken, ehe er und die Mehrheit der Dorfbewohner gefangen genommen werden. Ohne fremde Hilfe können sich die beiden jedoch nicht befreien und Pranke des Jaguars, der mit den anderen Maya von den kriegerischen Holkane, sagt man das so?
Ja, keine Ahnung. Bestimmt nicht so eine englische Aussprache. Weil
ja, wahrscheinlich nicht, ne? Naja, sagen wir einfach mal, die heißen jetzt so. Unter der Führung von Lightwolf in eine Bergstadt gebracht wird, muss so schnell wie möglich entkommen. Bei einem Spiel, bei dem die Maya als Zielübung für die Holkane herhalten müssen, gelingt ihm schließlich die Flucht. Da er, um zu entkommen, den Sohn von Leitwolf getötet hat, verfolgt dieser ihn mit einer Gruppe von Kriegern um den grausamen, giftige Schlange. Währenddessen wird die Zeit für die Familie von Pranke des Jaguars langsam knapp. Ja, hab ich auch mal wieder nicht gesehen, tut mir leid.
Noch gar nicht?
Nee, hab ich noch nicht gesehen.
Okay, krass.
Ich ist dachte, auch von Ewigkeiten auf meiner Watchlist.
Ja, solltest du mal tun. Also der ist, also obwohl es von Mel Gibson ist, der ja wirklich sehr umstritten ist. Man muss sagen, Mel Gibson macht gute Filme. Aber ist bestimmt kein guter Mensch. Ich fand zum Beispiel auch Hacksaw Ridge, fand ich sehr gut, sein letzter Film. Und der war auch ziemlich gut inszeniert, der Apokalypto. Ja, aber Julian, du hast den ja reingenommen, ne, in die Liste?
Ja.
Weswegen?
Ich habe den reingenommen, weil, also ich habe erstens gefragt, tatsächlich beim Reinnehmen, ob das so ein klassischer Kriegsfilm ist. Und dann dachte ich so, vielleicht kein ganz klassischer, aber irgendwie geht es da doch um Stammeskriege. Und also ich weiß noch, als ich den das erste Mal gesehen habe, der Film hat mich völlig, völlig verschickt. Also ich hatte gefühlt sowas einfach noch nie gesehen zuvor. Also dass ein Film komplett in einer anderen Kultur stattfindet, dass die Sprache, also die sprechen diese Maya, altertümliche Sprache, das Ganze läuft mit Untertiteln. Und dass das wirklich auch glaubwürdig inszeniert ist von Anfang bis Ende, dass der Film auch, finde ich, hochspannend ist. Also es gibt richtig, richtig spannende Szenen in dem Film. Also man fiebert, finde ich, mit der Hauptfigur dann richtig mit. Und man wird da so ein bisschen in eine andere Welt eingeführt. Es ist eine ziemlich brutale Welt. Und ich stelle auch fest, ich habe das gemerkt, als ich auch diese Filme ausgesucht habe, ich glaube, ich mag so diese Dschungelatmosphäre. Das ist auch ein bisschen bei Beasts of No Nations ist das ja auch irgendwie und beim kommenden Film auch noch. Finde ich einfach, ja, insgesamt. Und ich mag so auch, vielleicht auch irgendwie reizt mich das, dieses Archaische so, ne? Und dass sie doch so, irgendwie ist das so eine andere Welt und doch das Ganze ist sehr vertraut. Also ich fand es sehr gut gemacht, auch insgesamt der Film.
Ja, ich fand es ja sehr interessant, dass du den reingenommen hast. Hätte ich nicht, also den hätte ich jetzt nicht unter so ein Kriegsdrama verstanden. Aber du sagst ja, du hast ja gesagt, da gibt es ja Stammeskriege und so weiter. Also finde ich das schon nachvollziehbar. Ne? Also ich hätte ihn jetzt vielleicht eher so unter, ich weiß nicht, ob Abenteuerfilm da auch passend ist. Aber es ist ja eigentlich auch, ich habe den Film immer noch so abgespeichert als eine einzige Fluchtsequenz. Also der ist ja wirklich, also so drei Viertel des Films ist der ja nur auf der Flucht oder so.
Ich glaube die Hälfte, sagen wir mal.
Oder die Hälfte,
so, ja.
Genau.
Ja,
Und die war wirklich sehr spannend inszeniert. Also der ganze Film ist eigentlich ziemlich gut inszeniert. Auch sehr brutal. Also da gibt es Szenen so, die fand ich schon ziemlich krass. Also auch dann, als die dann in diese Maya, als er dann in diese Maya-Stätte da verschleppt wurde und die Menschen dann da so geopfert wurden. So, das war schon echt schwer zu ertragen. Aber das ist man ja von Mel Gibson gewohnt, so diese harten Szenen. Also es war ja bei Hacksaw Ridge zuletzt so. Oder auch bei Passion Christi. Das war ja alles schwer zu ertragen, aber auch irgendwie faszinierend und ich fand es auch faszinierend, du hast ja auch schon erwähnt, da wird ja in so einer Maya-Sprache gesprochen, ich fand das ziemlich cool, das hat er ja auch schon in Passion Christi gemacht, da haben die ja auch auf Aramäisch gesprochen und da war es ja dann diese Maya-Sprache, das fand ich ziemlich cool, dass er diese Authentizität noch mit reinbringt. Und das Ende fand ich ziemlich cool. Also ich will das jetzt nicht spoilern, aber dann wird dann was angeteasert. So, das fand ich auch sehr gut. Ja.
Was Realistisches oder wird es dann was so ein bisschen übernatürlich?
Was Realistisches.
Nee, nee.
Okay, schon, okay.
Aber da habe ich dann auch so, okay, krass. So,
ah, okay.
Ja. Das hat mich sehr begeistert. So, und da war ich auch, den finde ich ziemlich gut, den Film. Ja,
ja. Und ich habe da auch wirklich drüber nachgedacht, ob man das wirklich so als Kriegsdrama so bezeichnen kann. Und ich sag mal, ein klassischer Abenteuerfilm ist es nicht, weil so richtig auf eine Abenteuerreise geht ja nicht.
Ja, nee.
Sondern da gibt es halt eine Familie letztlich, die, die im Wald leben und so glücklich und lustig ihrem Leben nachgehen und dann eigentlich ähnlich wie bei Beasts of No Nation überfallen werden von einer kriegerischen Bande, die aber eben eine andere Intention mit denen hat, ne? Nämlich in die Hauptstadt zu führen und dann letztlich für ihre Religion zu nutzen, sage ich jetzt mal. Und Ich fand Mel Gibson ist sehr gelungen, auch so in dieses Denken so hineinzugehen. Und dann muss ich sagen, diese Flucht hat mich dann einfach total mitgenommen. Und ich fand es auch spannend, was man sieht, ist, je näher, am Anfang hat er nur Angst. Na, logischerweise hat er nur Angst. Man denkt auch, das schafft er nie. Und je näher er dann nach Hause kommt, desto sicherer fühlt er sich plötzlich. Hm, ja. Dann plötzlich fängt er an zu denken, so, hey, das ist doch mein Zuhause, das ist mein Wald. Ich kenne mich doch hier besser aus als hier. Und dann kommt er auf die Idee, dann irgendwie auch zurückzukämpfen. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend.
Hm, ja.
Jetzt muss ich mal eine etwas naive Frage stellen. Die Maya ist natürlich eine Kultur, von der haben wir nicht so viel wie von anderen Kulturen, die näher an unserer Zeit dran sind. Meine Frage ist jetzt nicht, ob es jetzt hier den Pranke des Jaguars wirklich gab. Ja, das kann man wahrscheinlich nicht nachvollziehen. Aber also wie viel Realismus steckt denn da drin? Oder ist das alles nur erfunden von Mel Gibson?
Naja, ich denke mal, das ist von irgendwelchen Wissenschaftlern, die sich mit dieser Kultur auseinandergesetzt hat, hat er sich sicherlich mit denen auch irgendwie beraten lassen. Ich habe jetzt kein Making-of über den Film geschaut, aber ich denke mal schon, dass er irgendwelche Berater zu Rate gezogen hat. Irgendwelche Wissenschaftler, meinte ich. Ich denke mal nicht, dass er sich das jetzt einfach so aus den Fingern gezogen hat. Oder weißt du da mehr, Julian?
Ich weiß, dass es diese Menschenopfer auf jeden Fall gab bei der Maya-Kultur. Ist immer die Frage, was ist Maya, was ist Azteken und was ist Inka?
Ich verwechsel die auch ständig.
Verschwimmt so ein bisschen. Und ich glaube, die Maya sind tatsächlich, die sind auf dieser Yucatan, so ein bisschen so dieser Halbinsel so in Mittelamerika gewesen. Da gibt es viele Pyramiden, die haben auf jeden Fall auch Menschenopfer gemacht. Tatsächlich weiß man über die gar nicht so viel wie zum Beispiel über die Azteken. Ne? Also es gibt da immer Forschungen und es gibt dann immer, habe ich auch gelesen, so kleine Kontroversen, es wurden Menschenopfer gemacht, wurden aber so viele in dieser Weise gemacht und so, aber das sind so diese typischen, es gibt es häufig bei geschichtlichen Filmen, dass da noch über die Authentizität diskutiert wird, aber insgesamt, dass er sich da auf jeden Fall auch hat beraten lassen und dass das jetzt nicht völlig aus den Fingern gesaugt ist, was da gezeigt wird.
Okay. Ja. Hat er eigentlich auch das Drehbuch geschrieben dafür? Das ja, kannst du ja auch später
gucken. Ja, aber ich denke, der ist ja eigentlich auch so, dass er sich dann, dass er das eigentlich alles selber macht mit dem Film. Ja, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf.
Okay, ist ja auch nicht so schlimm.
Ja.
Gut, dann kommen wir zu einem Film, wo wir geschichtlich wieder wesentlich mehr dazu wissen, nämlich Son of Saul von Laszlo Nemes aus dem Jahr 2015. Und ich weiß, Saul wird eigentlich auch anders ausgesprochen, aber
irgendwie Shaul, glaube ich, ja. Son of Shaul. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher. Es ist ja auch ein ungarischer Film, der heißt auch im Original, hat einen anderen Titel.
Ja, ja. Es geht um den ungarischen Juden Saul Ausländer. Was? Der heißt wirklich Ausländer?
Ja, ja.
Okay, ich hatte mich jetzt gewundert, ob hier ein falsches Wort im
Nein, diesmal nicht.
Okay, also der ungarische Jude Saul Ausländer ist Teil des sogenannten Sonderkommandos im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Seine Aufgabe besteht darin, die Mithäftlinge in die Gaskammern zu führen und anschließend ihre Leichen zu verbrennen. Als Saul in einem getöteten Jungen seinen Sohn zu erkennen glaubt, beschließt er, dem Kind eine Beerdigung nach jüdischer Tradition zu ermöglichen. Seine Suche nach einem Rabbiner führt ihn in die verschiedenen Abschnitte des Lagers, während er weiter seine Arbeit innerhalb der Vernichtungsmaschinerie verrichten muss. Zur gleichen Zeit planen Insassen einen Aufstand wenige Monate vor der Befreiung des Lagers. Ja, ich würde mal kühn behaupten, dass das der deprimierendste Film von allen ist.
Ja, auf jeden Fall.
Siehst du das auch so?
Ja, ich habe noch nie so einen deprimierenden Film gesehen. Also danach war ich ziemlich innerlich fertig und der ist auch sehr, also der ist besonders krass wegen seiner Inszenierung.
Ja, genau.
Das macht ihn auch so besonders. Also der Regisseur, der Laszlo Nemes, der hat es halt so gemacht, dass die Kamera stets an dem Protagonisten bleibt.
Also und wirklich extrem nah.
Extrem nah. Also man sieht meistens sein Gesicht oder ihn von hinten und auch das, was gerade geschieht, das ist meistens so ausgeblurrt. Also das sieht man nur so im Hintergrund. Also man sieht das schemenhaft und auch die Geräusche nimmst du einfach nur so wahr, aber du weißt gar nicht so richtig, was gerade passiert. Also du kannst das nur erahnen und das ist besonders krass. Also der beginnt ja, der Film, der zeigt den in seiner Aufgabe, die er täglich zu erfüllen hat, also dass er da diese Klamotten der Häftlinge, die dann da in die Gaskammer geschickt werden, die muss er durchsuchen und so weiter und danach sauber machen. Und das siehst du erstmal am Anfang. Da bist du erstmal, du wirst da reingeworfen und bist erstmal fertig danach. Weil du siehst da gerade oder hörst er, wie da Leute gerade sterben, so zu hundertfach. So. Und du weißt ja, also wenn du dich damit auskennst, was in Auschwitz und anderen KZs passiert ist, du weißt ja, was kam gerade ein Anruf rein.
Ich habe es weggeklickt.
Okay, gut. Du weißt ja einfach, was da geschehen ist damals. Ne? Und das machte ich einfach so fertig schon am Anfang. Und dann beginnt ja diese Suche. Also er entdeckt ja dann, oder er glaubt zumindest, dass unter diesen Leichen sein Sohn ist. Ne? Und er möchte ihn ja dann begraben lassen. Und somit beginnt dann diese Geschichte in diesem KZ. Und er versucht ja, ihn so nach jüdischer Art dann zu bestatten. Und das ist natürlich schwieriger als gedacht, weil in dem KZ, also die Mittel sind ja sehr begrenzt. Und er wird ja überall bewacht und so weiter. Und ja, das wird ja einfach nur noch deprimierender eigentlich, der Film. Das ist einfach alles so schlimm. Und da gibt es auch irgendwann so kurz vor Ende des Films, da gibt es so eine längere Szene, also die hat mich dann ziemlich fertig gemacht, weil das kann man gar nicht fassen, was da passiert. So.
Ja, also ich finde generell schon mal die Prämisse dieses Films eben, dass Saul Mitglied dieses sogenannten Sonderkommandos ist. Das ist was ich in Filmen noch nicht oft gesehen habe, dass es halt darum geht und was an sich schon mal, ja, wie soll ich sagen, also total viel an Gedanken und Überlegungen zulässt, weil ich glaube, das ist eine Situation, wenn ein Mensch in dieser Situation steckt, in diesem Sonderkommando zu sein, das ist die extremste Form von kognitiver Dissonanz, die du haben kannst. Weil du bist einerseits jemand, der dort auch wahrscheinlich irgendwann verbrannt werden wird, gehst du zumindest, also kann ich mir vorstellen, dass man davon ausgeht, wenn man das täglich mitbekommt, was da gemacht wird. Andererseits bist du aber jemand, der mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, im Team der Bösen ist und dafür sorgen muss, dass das alles so geordnete Bahnen nimmt und dafür sorgen muss, dass der Goldschmuck zusammengesammelt wird und dass die Schuhe zusammengesammelt werden und der dafür sorgen muss, dass die Leute in die Kammern reingehen und so weiter. Und allein das finde ich schon, also wenn man sich überlegt, darüber einen Film zu machen, wie man das irgendwie nahe bringt, was das für eine Situation ist, ist das eine extreme Herausforderung. Und ich finde, eben durch die Machart dieses Films, dass der immer so nah an dem Saul dran ist, also die Kamera, und man, wie du gesagt hast, so gewisse Dinge, die im Hintergrund passieren oder die um ihn rum passieren, nicht wirklich sieht, sondern man hört die nur und man kann die vielleicht auch im ersten Moment gar nicht so einordnen, was das jetzt ist, aber man bekommt natürlich dann schon schnell mit, wenn man überlegt, was da passiert, was man jetzt gerade hört, dann ist das eine enorme Form der. Also man kann sich einfach extrem mit dem identifizieren, weil man eben, also man sieht es ja wie mit seinen Augen.
Ja.
Und das macht den extrem, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, powerful. Genau, und die Geschichte, die sich dann entspinnt in diesem KZ, ist es Auschwitz, genau. Ja. Das ist, Herzzerbrechen einfach.
Ja, weil es ja auch noch sein eigenes Kind ist. Also,
zumindest meint er
das. Es
wird ja nie aufgelöst, ob es jetzt wirklich ist. Oder.
Ja, genau, das bleibt offen. Aber wenn du davon ausgehst, dass es sein eigenes Kind ist, also dann ist es ja einfach herzzerreißend. Und auch das Ganze drumherum, also du weißt ja, da werden einfach täglich Tausende an Menschen getötet und einfach sinnlos. Und da gibt es ja so viele Szenen, wo du das einfach siehst oder halt schemenhaft siehst. Ich fand das so schlimm. Also, aber auch wiederum war ich froh, dass das so gut gemacht wurde. Also auch mit genügend Respekt und so.
Ne? Ja, voll.
Es hätte ja auch sowas von nach hinten losgehen können, dass du dir denkst, ja toll, jetzt wird das hier total ausgeschlachtet und so. Und auch ins Komische gezogen oder, ne? Aber ich fand, der hat es genau richtig getroffen. Und hat er auch dann den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gekriegt damals. Und ich fand das auch sehr verdient. Also der hat leider nicht so diese Resonanz bekommen, so. Also der ist relativ unbekannt, der Film. Was ich irgendwie schade finde eigentlich. Aber es ist vielleicht auch dem Thema geschuldet, weil das ist nun mal ein Thema, das kannst du halt einfach nicht so jetzt da kannst du nicht einfach sagen, komm, lass uns Filmabend machen und Son of Saul gucken, so, ne?
Ja.
Weil danach ist einfach jeder fertig. Da ist man zu nichts mehr fähig, irgendwie irgendwo noch hinzugehen oder irgendwie noch einen Wein zu trinken oder sowas.
Ja, ja.
Da willst du einfach nur noch für dich sein und oder vielleicht noch ein bisschen darüber diskutieren, aber das ist dann auch keine leichte Diskussion.
Ja, und es ist halt auch ein Film, der es schafft, in dieser extrem unmenschlichen Situation auch wieder Menschlichkeit zu zeigen. Ne?
Ja, weil es ja dann Menschen auch gibt, die dem Saul helfen möchten. So,
ja,
ne?
Genau.
Dass er sein Ziel erreicht.
Ja, oder generell auch allein der Gedanke, dass er versucht, für seinen vermeintlichen Sohn ein jüdisches Begräbnis auf die Beine zu stellen, wo er weiß, dass normalerweise Leichen dort einfach verbrannt werden. So.
Genau. Ja, er will wenigstens noch dieser Person, ne, noch den letzten Rest Würde noch irgendwie erhalten. Ja, das ist schon sehr einfach, schon allein dieser Gedanke, das ist so deprimierend.
Mhm.
Ja. Julian, hast du den eigentlich geschaut?
Ich habe den Film leider nicht gesehen. Aber
wir müssen auch sagen, dass,
heftig.
Ja.
Dass wir den jetzt eigentlich heute, gestern noch reingeschummelt haben.
Ja, das war eigentlich ziemlich unfair von uns, aber ja.
Ja, die Frage, ne, so wie das klingt, das ist immer so Filme, sind ja einige von denen in der Liste, die sind halt richtig schwere Kosten. Ne?
Ja.
Und die nimmt man mit, die trägt man mit sich und man stellt sich dann die Frage so am Abend, heute aber der Tag ist, an dem man sich das gibt.
Mhm.
So sehe ich das schon auf mich zukommen mit diesem Film jetzt. Kommt der auf Netflix oder wo kann man den
gucken? Ich weiß gar nicht, wo der aktuell läuft.
Ich meine, der lief da mal, aber ob der noch dort zu sehen ist, weiß ich gerade nicht.
Ich kann ja mal schnell gucken, auf wer streamt ist. Da kann man das ja immer sehr leicht rausfinden.
Ja, also kann ich auch absolut bestätigen. Da muss man schon, also was hält in der Stimmung für sein? Das hört sich immer so an, als wäre das dann so ein Film, der irgendwelche Bedürfnisse befriedigt oder so. Das tut er sicherlich nicht.
Nee, nee.
Aber ne, man muss sich drauf einlassen einfach.
Ich glaube, man darf da aber schon, sage ich mal, auch so idealistisch sein. Sage ich mal, zumindest von der Theorie her könnte man das schon so sagen, dass wenn man sich solchen auch schlimmen Dingen aussetzt, ne? Dass man das Gefühl hat, man nimmt da was mit.
Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Und dass man das auch, das ist nochmal eine andere Erfahrung, wie wenn man sich jetzt irgendeine total seichte Komödie sich anschaut, wo den man irgendwie in 2 Tagen wieder vergessen hat und das ein bisschen so Comedic Relief und das war's, sondern ne, dass man auch vielleicht sogar wächst, ne, oder nochmal ein anderes Gefühl für bestimmte Dinge kriegt, wenn man sich auch letztlich, weil das ja auch zum Leben gehört, ne, nochmal die schlechten Seiten.
Ja, das stimmt.
Mir geht das ja auch oft so, also bei so Filmen, also besonders wie jetzt diese Filme, die wir jetzt besprechen, die habe ich ja meistens gar nicht so oft geschaut, aber trotzdem sind die mir noch so total präsent im Kopf, weil einfach das Thema oder die Darstellung so krass war für mich, dass sie sich einfach so eingebrannt haben. Ich denke auch immer gern hier an zum Beispiel Dancer in the Dark. Das ist ein Film, den habe ich bisher nur einmal geschaut. Aber ich kann mich so gut an den Film noch erinnern, weil der mich einfach so beeindruckt hat. So auch dann zum Beispiel das Ende. Das ist schon über 10 Jahre her, als ich den geschaut habe, aber ich kann mich noch so gut daran erinnern. Und zum Beispiel jetzt auch Son of Saul. So. Ich habe den auch bisher nur einmal geschaut, weil ich bisher nicht mehr in der Lage war, den nochmal zu schauen. Aber da kann ich mich halt auch noch sehr gut erinnern an viele Szenen. So. Und das ist halt anders wie zum Beispiel bei Komödien oder so oder bei so Filmen, die jetzt nicht so eine krasse Thematik haben. Also die vergesse ich sehr schnell. Manchmal weiß ich dann gar nicht mehr, ob ich die überhaupt jemals gesehen habe und worum es dann überhaupt ging. Ja. Ja.
Hast du es rausgefunden?
Ja, ich habe mal schnell geschaut. Den gibt es bei iTunes zu leihen. Oder auch hier bei Google und Microsoft und so. Bei Amazon zum Beispiel gibt es sie nur zu kaufen.
Okay, Netflix gar nicht.
Netflix nicht, nein. Da kann man ja nur streamen. Also ist es ja entweder im Paket oder nicht. Leider gibt es den nicht in irgendein Abo.
Ja. Aber auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert und ich würde es empfehlen, das auch mit jemandem zusammen zu gucken, mit dem man sich dann auch unterhalten kann.
Ja, genau. Ja. Ich finde eigentlich, dieser Film, ne, den sollte man irgendwelchen rechten Leuten zeigen. Also allgemein solche Filme. Und dann danach sich mit denen unterhalten. Und dann einfach mal sehen, ob sich dann da mal irgendwas tut im Kopf dann danach. Mm. Ja, weil ich finde, sowas ist einfach total wichtig. Also besonders durch, ich habe es ja schon erwähnt, durch sowas hat sich auch bei mir so vieles so an Ansichten auch so, ne, geändert oder gefestigt. So,
also nicht, dass du jemals rechts warst.
Nein, nein. Ne? Nicht, aber, dass man das hier denkt. Nee, nicht, dass man das denkt. Aber früher hat man ja gar nicht so darüber nachgedacht, ja, so als Jugendlicher oder so, ne? Und dadurch, dass ich dann sowas geschaut habe, hat sich das einfach noch geändert und noch mehr gefestigt, so, wo ich dann so dachte, nee, sowas darf einfach nicht passieren. Und dieser Film Son of Saul zeigt das auch so. Der zeigt einfach so die Abgründe des Menschen. Und das ist ja wirklich passiert, so, ne? Das ist ja jetzt nicht irgendeine fiktive Geschichte. Da kannst du ja dann schnell sagen, so, ach komm, das ist doch eh nie passiert, so, das ist doch, hat sich doch nur so ein Regisseur ausgedacht, ne? Aber, das in der Form ist ja wirklich geschehen. Und das ist ja das Schlimme einfach daran. Ja. Ja.
Und es sind halt auch Menschen, ne?
Ja.
Also quasi Menschen wie wir auch, die das gemacht haben.
Hm.
Und da ist immer die Frage, wie konnten die sowas tun?
Ja.
Und ganz hart gefragt, unter welchen Umständen könnten auch wir sowas tun? Oder könnten wir das nicht? Ne? Da wird man auch mit sich selber dann ein Stück weit konfrontiert.
Genau. Ja.
Und das ist immer auch mit das Krasse.
Ja, sowas kann ja ganz schnell kippen. Also das weiß man ja nie. Das hätten die ja damals auch nicht gedacht, so in den 30ern oder so. Ja. Und deswegen ist sowas einfach wichtig. Ja, dann weiter zum nächsten Film.
Ja, der nächste Film ist ein Film von Werner Herzog aus dem Jahr 2006 und der heißt Rescue Dawn. Dieter Denglers Traum ist die Fliegerei. Deswegen nimmt er mit 18 die amerikanische Staatsbürgerschaft an und geht zur Navy. 1965 wird er im Golf von Tonkin stationiert, damit er an einem Bombardement in Laos teilnimmt. Direkt über dem Dschungel holen die Nordvietnamesen Dieter vom Himmel, der daraufhin in Kriegsgefangenschaft gerät. Man foltert ihn und steckt ihn schließlich in ein Gefangenencamp, wo er auf eine kleine Gruppe Schicksalsgenossen trifft, die schon seit mehreren Jahren inhaftiert sind. Die Demoralisierung von Duane, Jean und ihren Kumpanen ist dementsprechend groß. Dieter hingegen schmiedet sofort Ausbruchspläne, sieht aber ein, dass es derzeit sinnlos ist. Er muss bis zur Regenzeit warten, um auf der Flucht die Chance auf ein Überleben zu haben. Doch die Gruppe ist sich überhaupt nicht einig, ob diese gefährliche Aktion gewagt werden soll.
Ja, das ist ja wieder eine Wahl von dir, Julian.
Mhm.
Ja. Erzähl mal, weswegen hast du den ausgewählt?
Also ich bin großer Werner Herzog-Fan und ich habe in letzter Zeit auch sehr viele seiner Dokus geguckt und dann in dem Zusammenhang auch den Film. Und ich glaube, das auch deswegen habe ich den vielleicht genommen, weil ich glaube, das ist ein Film, der jetzt nicht so bekannt ist. Ich kannte den auch, habe den auch geguckt, weil Werner Herzog da der Regisseur ist. Und ist wieder, ich glaube, ein Film, der im Dschungel letztlich spielt. Das gefällt mir immer. Und ich mochte die Figur des Dieter Denglers auch sehr. Und der Werner Herzog hat auch ein Doku über die. Also er muss wohl auch ziemlich fasziniert von dem gewesen sein. Also es ist ein Deutscher, der dann mit 18 in die USA geht, weil er unbedingt fliegen möchte. Und ich glaube, der Film, der lebt schon also das wird von Christian Bale gespielt, der Dieter Dengler. Und ich fand das sehr, sag mal, einerseits spannend, auch wieder, sag ich mal, ist ein spannender Film. Und was mir dann auch besonders gefallen hat, war tatsächlich die Konflikte innerhalb der Gruppe. Ne? Und ich glaube, ich habe den Verdacht, dass Werner Herzog so von Dieter Dengler so fasziniert ist, weil er so eine Art Kindred Soul in dem sieht. Der hat sowas so unglaublich Positives irgendwie, der lässt sich da nicht unterkriegen und er glaubt immer an diesen Ausbruch und er kämpft immer quasi auch einerseits gegen die Umstände, ne? Es ist nicht so leicht, so einen Ausbruch zu planen und andererseits auch gegen die anderen Insassen, die da eher so pessimistisch sind und sagen, nee, wir bleiben einfach hier, wir haben es letztes Jahr auch überlebt, also das ist doch, dies gehen wir doch nur auf Nummer sicher. Und Werner Herzog ist, glaube ich, immer so, der will immer irgendwie was Großes wagen und versuchen. Und in dem Zusammenhang hat mir das sehr gut gefallen. Ne? Und ist irgendwie, wenn ich so an diesen Film jetzt auch zurückdenke, auch sag mal, der war jetzt, fand ich, der sitzt mir jetzt nicht so schwer im Magen. Der hat auch so, der hat so was klassisch, obwohl es ein deutscher Regisseur ist, ist irgendwie, und auch ein deutscher Pilot ist irgendwie, ach, eigentlich da nochmal, ne, der Dieter Dengler ist in die USA gegangen, der Werner Herzog ist gefühlt jetzt auch Amerikaner zum Teil, und ich bin ja auch Amerikaner und Deutscher, und irgendwie gefällt mir der Film, und er ist auch sehr amerikanisch, also fast schon ein bisschen Hollywood-mäßig, finde ich, zum Schluss, wie das inszeniert wird.
Gut, ich kann zu dem Film leider nichts sagen. Ich habe den nie geschaut. Christiane, hast du den geschaut?
Zumindest nee, auch ist, nicht.
Spielt ja Christian Bale mit.
Ja, das wäre jetzt auch der Grund gewesen, für mich den zu gucken. wär's denn ein Film, den du gucken würdest?
Ich denke schon. Also erinnert mich so ein bisschen an diesen einen Film, mit den Angelina Jolie mal gedreht hat, wo die auch in so einem Gefangenenlager waren. Und da flüchten mussten, der ja auch auf einer wahren Begebenheit basiert hat. Das Namen mir jetzt aber leider nicht einfällt. Aber ich würde ihn mir schon anschauen. Also schon allein Christian Bale, ich finde, den kann man sich immer anschauen. Der ist, finde ich, immer gut. Und auch hier Jeremy Davis sehe ich auch, der hat ja auch mitgespielt. Und wie heißt der, Steve Zahn, oder wie nennt, spricht man ja auch, Zahn?
Der spielt ja auch. Ich weiß es auch
den
nicht.
Sieht man ja auch also, öfter ja. Als Nebendarsteller.
Wer ist das? Zeig mal eben.
Den kennst du sicherlich vom
Ja, mag sein.
Ja, der spielt öfter in irgendwelchen Filmen. Der ist immer so eine Nebenrolle. Hat er immer. Ja. Ja, ich denke, den würde ich mir mal anschauen. Den setze ich mir mal auf meine Watchlist.
Ich kenne tatsächlich gar keine Spielfilme von Werner Herzog. Ich kenne nur Dokumentationen.
Ich muss aber auch sagen, ich hab bisher auch noch nicht so viele Werner Herzog-Filme gesehen.
Wir jetzt einen Fachmann hier haben. Ja. Welchen Spielfilm von Werner Herzog neben Rescue Dawn sollte man denn unbedingt gesehen haben?
Ich habe auch noch nicht so viele gesehen. Vielleicht kann man noch, ein Klassiker ist Fitzcarraldo.
Ja.
Das muss man sich auch ein bisschen Zeit dafür nehmen. Der spielt auch in den 70ern. Und auch die Geschichte um den Film finde ich sehr spannend. Also ganz kurz, da geht es um einen Mann irgendwie. Ich glaube, es spielt irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts, irgendwo im Amazonas, ist wieder mal im Dschungel. Und der will ein Opernhaus dort bauen. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist sein großer Traum. Aber er braucht dafür Geld. Also muss er Kautschuk abbauen. Und es gibt einen Teil des Flusses vom Amazonas, da kommt keiner hin. Und er schmiedet dann den Plan, ein Riesenschiff über einen Berg zu ziehen. Ne? Er sagt, okay, wenn wir hier den Wald roden und diesen Schiff über diesen Berg ziehen, dann kommen wir an diesen Teil des Flusses und wir können diesen Kautschuk einfach ernten. Und das Spannende aber an dieser ganzen Geschichte ist, dass, als er das gedreht hat, hat der Werner Herzog gesagt, ja, und wir werden jetzt tatsächlich ein Schiff über diesen Berg ziehen. Ne? Also jetzt nicht irgendwie George Lucas holen und noch ein Modell, sondern alle haben gesagt, du bist ja völlig verrückt. Ne? Also das kann man ja nicht, warum eigentlich? Und der Werner Herzog, der hat gesagt, nein, nein, aber das Feeling wird ein ganz anderes sein, wenn wir es wirklich schaffen, ein Schiff über diesen Berg zu ziehen. Und es gibt sogar eine Doku über den Film selbst, weil das so absurd war. Aber das irgendwie ist es auch in dem Film drin und macht es auch nochmal sympathisch. So.
Heißt die Doku Mein liebster Feind?
Das ist das ist auch ein Doku, das ist über Klaus Kinski, glaube ich.
Ach so.
Aber der Klaus Kinski ist auch so ein total exzentrischer Typ, der immer mit Werner Herzog zusammengearbeitet hat.
Der spielt auch den Fitzcarraldo, ne? Der spielt ja. Nee, oder?
Genau. Klaus Kinski spielt Fitzcarraldo, ja.
Und was ich mal nur so gehört habe über den Film, so, dass auch dann irgendwann die Ureinwohner, glaube ich, so gemeint haben, oder die haben dann Werner Herzog gefragt, ja, sollen wir den für dich umbringen, den Klaus Kinski? Ja, weil der immer da so ausgeflippt ist ständig, der ist ja sehr laut gewesen so. Und diese Ureinwohner haben das gar nicht so, die konnten das nicht so einordnen, weil die relativ ruhig waren so. Und haben die dann irgendwann so gefragt, so, sollen wir das für dich erledigen? So. Und da hat er gemeint, nee, so, das kenne ich so, diesen Funfact. So. Fand ich immer sehr witzig. Weil ich finde die Klaus Kinski, also ich. Der kann ja, ist ja wohl ein guter Schauspieler gewesen. Ich habe von dem selbst nicht so viel gesehen. Aber ich finde ihn irgendwie schrecklich. Wenn ich den sehe, dann denke ich mir immer so, was für ein schrecklicher Mensch.
Der hat irgendwie was, so dieses cholerische, schwingt so mit. Ja. Mhm. Was auch ganz krass ist an Fitzcarraldo, hat ja Mick Jagger mitgespielt. Hatte da eine Nebenrolle. Und weil alles schiefgegangen ist bei den Drehen von den Filmen, ich glaube, der eigentliche Hauptrolle ist dann irgendwie an Typhus oder sowas erkrankt. Hm. Und dann musste man wieder von vorne anfangen, die kompletten Dreharbeiten. Mhm. Und dann ist Mick Jagger hat gesagt, es geht nicht, ich habe eine Tournee, ich muss mit den Stones spielen. Und dann wurde Mick Jaggers Rolle einfach komplett aus dem Skript geschrieben. Also das ist so ein klassisches, wie hat Werner Herzog geschafft, diesen Film zu drehen, ist so ein bisschen der Subtext des Films, so, ne, dass er es überhaupt geschafft hat.
Erinnert mich ein bisschen an, wie heißt der, Apocalypse Now. Das war ja auch so ein Ding. Der spielt ja auch im Dschungel. Magst du eigentlich Apocalypse Now? Das ist doch auch so ein Dschungelfilm.
Klar.
Hab ich mir gedacht.
ja. Finde ich auch sehr gut, ja.
Ja. Verständlich. Ja, da kann ich sogar mit dir mitgehen.
Ins Herz der Finsternis. Hm. Das finde ich sehr spannend.
Ja.
Ja, ins Herz der Finsternis gucken wir auch beim nächsten Film.
Oh. Du bist hier mit den Überleitungen, da hast du es langsam drauf.
Ja, ne? Es bietet sich halt einfach auch an. Ne?
Ja.
Denn jetzt geht es um die letzten Glühwürmchen von Isao Takahata aus dem Jahr 1988. Da geht es um Folgendes. Für Japan sind es nur noch wenige Wochen, bis auch hier der Zweite Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation zu Ende geht. Die vornehmlich aus Holzhäusern gebaute Stadt Kobe steht nach einem Brandbombenabwurf zum Großteil in Flammen. Der 14-jährige Seita hat es geschafft, sich mit seiner 4-jährigen Schwester Setsuko in Sicherheit zu bringen. Beide Kinder hoffen, dass auch ihre Mutter, die einen anderen Luftschutzbunker aufsuchen musste, überlebt hat. In einer Grundschule, die als erste Anlaufstelle für die ausgebombten Einwohner ausgewiesen wurde, muss der Junge dann aber erfahren, dass seine Mutter schwerste Verbrennungen erlitten hat und höchstwahrscheinlich bald sterben wird. Er entschließt sich, der kleinen Setsuko die Wahrheit zu ersparen und sagt ihr nur, dass sie ihre Mama erstmal nicht besuchen können. Ich kriege jetzt schon wieder Tränen in den Augen. Ich muss mich jetzt echt beherrschen. Als die Mutter schließlich ihren Verbrennungen erliegt und die Kinder auch von der kaltherzigen Tante nicht versorgt werden, beschließen Seita und Setsuko in einem alten Bunker umzusiedeln. Ganz auf sich allein gestellt müssen sie gegen Krankheit und Hunger ankämpfen.
Ja. Dieser Film gehört wohl mit zu den traurigsten Filmen, die ich jemals geschaut habe. Also als ich den der erste Mal geschaut habe, da musste ich wirklich weinen.
Ich musste jedes Mal weinen.
Und schon während des Films, das ist einfach so schlimm. Ich habe den auch mal mit meinem jüngeren Bruder geschaut. Der war danach auch, also der hat nur noch geweint. Ne?
Und der weint nicht oft, würde ich jetzt mal behaupten.
Und er erinnert mich auch mal, also öfter daran, so, ach, weißt doch damals, ne, letztes Glühwürmchen, das ist so schlimm. Weil das auch, es wird ja aus einer Sicht, ne, dieses 14-jährigen Seta erzählt und dieser 4-jährigen Schwester und diese 4-jährige Schwester, ne, also die ist halt so niedlich in dem Film. Das ist ja auch hier, das ist ja ein Zeichentrickfilm, also ein Anime von Studio Ghibli. Und die Schwester ist halt so niedlich gezeichnet, so, ne, und dann musst du halt mit ansehen, wie sie da immer mehr durch diese Umstände des Krieges, also der Bruder kann ja nichts dagegen tun. Der tut ja alles, ne, dafür, seine Schwester irgendwie noch am Leben zu erhalten.
Mhm.
Aber irgendwie bringt das ja alles dann nichts. Ich möchte jetzt auch natürlich nicht zu viel verraten, aber dieser Film, man kann eigentlich auch schon so verraten, das alles nimmt kein gutes Ende. Weil am Anfang des Films wird das auch schon gezeigt.
Ne? Ja.
Wo das hinführt. Ja, Julian, hast du den geschaut?
Ich habe den auch in Vorbereitung geschaut. Ich hatte noch nie was gehört gehabt von dem Film.
Mhm.
Und das hat mich jetzt auch, also ich glaube, ich war wirklich nicht in der Stimmung dafür. Ich war auch so ein Film, ich weiß nicht, wann man dafür in Stimmung ist. Ich muss sagen, ganz ehrlich, das hat auch bei mir ganz viel Abwehr hervorgerufen. Also ich hatte schon ziemlich früh das Gefühl, so, ne, also das ist, zeigst dir ganz am Anfang, das wird jetzt richtig, richtig traurig. Es war auch richtig traurig zum Schluss. Und zwischendrin, also ich fand es interessant, weil ich habe dann auch später die Rezension gesehen und ziemlich einstimmig wird sehr viel geschwärmt von diesem Film. Mich hat die kleine Schwester teilweise ein klein wenig genervt, fand ich. Ne? Also mit ihrer Stimme, ich habe es in deutschen Synchronisation, also es ist ja super traurig und so, ne? Zeta, mein Bauch tut weh und so, ich so, oh Gott, das ist ja nicht auszuhalten. Ne? Und Also so ganz gemischte Gefühle. Also ich kann nicht sagen, dass es ein schönes Filmerlebnis insgesamt für mich war. Aber mit Sicherheit etwas, also es hat mich jetzt auch nachhaltig beschäftigt, muss ich sagen.
Ja, nee, schönes Filmerlebnis, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Das ist auch ein Film, den kann ich mir nicht oft angucken. Ich war ja früher großer Anime-Fan und in dem Zuge dachte ich, ach, guckst du dir den mal an, und war relativ unvoreingenommen und war dann dementsprechend total fertig am Ende. Ja. Weil das ja auch, also anders gesagt, ich bin jemand, der mit Ungerechtigkeit im Film sehr schlecht zurechtkommt. Und in diesem Film passiert einfach so viel, was ungerecht ist. Natürlich, Krieg ist immer ungerecht, aber halt natürlich, also in diesem Schicksal der beiden, das dargestellt wird, ist halt auch super viel, wo man denkt so, das kann man doch nicht mit denen machen. Also
ja, auch die Mitmenschen, ja.
Die Mitmenschen, ja. Genau, die halt auch, weil sie selber auch am Hungertuch nagen, halt auch gucken müssen, so, dass sie selber überleben und dementsprechend halt keine Ressourcen mehr übrig haben für die beiden und wie sie versuchen, dort zu überleben und wie der Bruder halt versucht, trotzdem irgendwie was Schönes draus zu machen aus dieser absoluten Notsituation, das finde ich unfassbar berührend.
Ja, ich auch. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll.
Ja.
Aber ja, ich, ach so, das wollte ich noch sagen. Ich habe ja damals, als ich den Film noch nicht kannte, da habe ich einfach mal gegoogelt nach dem traurigsten Film, den es gibt.
Okay.
Und da wurde halt der Film Die letzten Glühwürmchen dann auch gleich so ganz oben mitgelistet in ziemlich vielen Listen. Da dachte ich mir, ja, okay, da muss ich mir den mal anschauen. Das war auch zu so einer Zeit, da kann ich noch nicht so viele Filme, und da habe ich ständig nach irgendwelchen Listen gegoogelt. Da habe ich auch so nach den gruseligsten Horrorfilmen und so gegoogelt und sowas und habe mir dann somit, habe dann vieles abgearbeitet, so, ne? Und bei Die letzten Glühwürmchen, da war ich dann auf jeden Fall danach so, ja, okay, das stimmt, was die auf den ganzen Webseiten gesagt haben, dass es der traurigste Film ist. Es gibt sicherlich auch noch zum Beispiel Broken Circle und so, finde ich auch unfassbar traurig und so. Aber der war bis dato so der traurigste Film, so, den ich geschaut habe. Oder noch Dance in the Dark und so. Ne?
Ja.
Und ich fand es auch schön, weil das ja auch zu selten mal so kommt, so ein Film, der einfach die Zivilbevölkerung zeigt. Ne? Du siehst ja kaum einen Soldaten dort in diesem Film. Ne? Also du siehst den Krieg ja eigentlich nur durch irgendwelche Flieger, die über die Stadt fliegen. Ne? Also das ist ja eigentlich sehr distanziert. Ne? Du siehst ja eigentlich einfach nur, was in der Bevölkerung abgeht und mit was die zu kämpfen haben. Und das fand ich in dem Fall auch sehr spannend und wiederum auch sehr herzzerreißend dann. Mhm. Weil die einfach nichts dafür können. Ne? Also die sind ja einfach Opfer dieser Umstände. Ne?
Ja, genau, das wird allerdings auch dem Film manchmal vorgeworfen, indem gesagt wird, naja, da wird Japan als unschuldiges Opfer dargestellt im Zweiten Weltkrieg, was es ja jetzt auch nicht ist. Ne?
Nee.
Ja, das ist halt oft eine Kritik, die die Filmemacher sich anhören müssen. Und ich kann das einerseits verstehen, aber andererseits finde ich, geht es halt in dem Film auch nicht darum, jemandem jetzt, also einer konkreten Nation oder so, die Schuld zu geben, sondern einfach darzustellen, ja, wie gleichgültig der Krieg auch macht anderen Leuten gegenüber, weil man eben in erster Linie erstmal um sein eigenes Überleben kämpft und dadurch eben natürlich auch andere Menschen auf der Strecke bleiben, die es halt einfach auch nicht verdient haben, so, ne?
Ja, ich denke bloß, ich glaube, ich war noch nicht bereit für diesen Trauer. So ganz, aber ja, ist echt schwer, auch sehr schwere Kost, dieser Film. Ja, aber auch sehr schön gezeichnet auch,
fand ich. Ja, auf jeden Fall,
überhaupt.
Ich auch.
Das ist ein bisschen diese japanische Anime-Schule, die da, ja.
Ja, ich liebe ja eh die Filme von Studio Ghibli. Also schon allein der Zeichenstil, der spricht mich einfach total an.
Wobei es auch innerhalb des Ghibli-Universums, sag ich mal, auch trotzdem heraussticht, ne? Weil die haben ja sonst eher so fantastische Filme auch.
Ja, genau. Ja. Das ist ein sehr realistisch anmutender Film.
Ja.
Da gibt es ja keine fantastischen Elemente, wie zum Beispiel Mononoke oder
Chihiros Reise,
genau.
Ja.
Ja, oder Mein Nachbar Totoro, den ich total toll finde. Den musst du auch mal schauen.
Ja, ich weiß.
Ja.
Gut, kommen wir zum letzten Film für heute. Und das ist Sein oder Nichtsein von Ernst Lubitsch aus dem Jahr 1942. Der spielt im Jahr 1939 in Warschau. Das Ensemble des Theater Polski ist entsetzt. Um den kriegsbereiten deutschen Nachbarn nicht zu reizen, wird sein antifaschistisches Stück Gestapo verboten. Nun, Hauptdarsteller Josef Tura spielt ohnehin lieber den Hamlet. Die Anerkennung als großer Schauspieler ist ihm fast noch wichtiger als die Liebe seiner Frau, der gefeierten und nicht sehr treuen Bühnendiva Maria Tura. Solche künstlerischen Eitelkeiten werden mit Hitlers Überfall auf Polen auf brutale Weise hinfällig. Doch auch im Krieg geht das Spiel weiter, diesmal auf Leben und Tod. Um einen gefährlichen Spion auszuschalten und den polnischen Widerstand zu schützen, inszeniert das Ensemble ein findenreiches Verwechslungsspiel. Dafür schlüpfen die Schauspieler in die Rollen und Kostüme ranghoher Nationalsozialisten und statten das Theater als Gestapo-Hauptquartier aus. Es wird damit zur Bühne einer makabren Groteske um dumme Nazis und falsche Bärte.
Ja, Julian, du hast den ausgewählt.
Ich habe den ausgewählt, ja.
Dann erzähl mal.
Also erstens, das ist ja eher eine Kriegskomödie als ein Kriegsdrama. Das habe ich ein bisschen gefühlt reingeschmuggelt, obwohl es dramatische dann Elemente dann auch hat. Ich bin auf den Film gestoßen durch den Philosophen Slavoj Žižek, weiß nicht, ob ihr den kennt.
Nee.
Ich habe den mal in Berlin live gesehen und im Anschluss kam, der Film wurde dann gezeigt. Oder ich stehe auf so Listen. Also wenn man mal gibt, Žižek Lieblingsfilme, irgendwann mal gibt es so einen YouTube-Clip, da sagt er seine 5 Lieblingsfilme und dann sagt er immer, das ist die beste Komödie, die je gedreht wurde aus seiner Sicht. Und also der Film fasziniert mich auf vielen Ebenen. Also zum einen, er war ja total kontrovers, als der rausgekommen ist. Also 1942 war der Krieg ja noch nicht vorbei. Ich glaube, damals wussten die ehrlich gesagt auch gar nicht, wie schlimm die Verbrechen sind in Nazi-Deutschland. Und das ist eher, ja, eine Komödie mit, wo auch Hitler drin vorkommt und das Ganze gespielt wird. Und ein Stück weit schwingt immer bei so alten Filmen immer mit. Ich finde, man freut sich immer, wenn man merkt, okay, es ist zwar jetzt 80 Jahre alt fast, aber ich kann das alles total nachvollziehen. Ich finde es immer noch lustig, ne? Also irgendwie sind wir auch über so 3 Generationen noch verbunden mit diesen Menschen. Und es ist auch wirklich lustig. Also ich musste auch drüber nachdenken. Also ich habe dann erst jetzt nochmal angeschaut und es sind sehr viele, sehr lustige Szenen dabei. Ich finde Dialoge super. Ich finde die Maria Tura, diese Frau, ne, die diese Diva spielt, finde die macht das fantastisch. Und es ist eine richtig, richtig Oldschool-Komödie aus 42, das immer noch zu mir spricht. Und das finde ich irgendwie toll.
Das ist ja insofern auch wahrscheinlich ein tolles Zeitdokument, ne? Wenn du sagst, wahrscheinlich wussten die noch gar nicht wirklich, was alles passiert in Deutschland und haben halt diese Komödie gemacht. Insofern, es ist wahrscheinlich dahingehend auch einfach total interessant zu sehen, wie haben die Leute 1942 darüber gedacht. Ich meine, man bekommt das sonst so mit und man denkt halt, naja, 42, das war mitten im Zweiten Weltkrieg, da haben die Leute in Deutschland wahrscheinlich andere Sorgen gehabt, als sich irgendwelche Filme anzuschauen. Aber ich meine, das Kino ging ja trotzdem weiter, also natürlich besonders auch in den USA. Und dann einfach mal sowas zu sehen und mitzubekommen, welchen Blick Leute halt während des Krieges auf Deutschland hatten und auf das Dritte Reich und so weiter, finde ich unglaublich interessant.
Ja, na, ich habe jetzt auch gerade hier gelesen, also der Ernst Lubitsch, der den ja gedreht hat, der ist ja auch in den 20er Jahren dann nach L.A. gegangen, Hollywood, und hat dann da weitergedreht. Also ist ja ein deutscher Regisseur gewesen und sind ja viele Regisseure damals auch zur NS-Zeit dann rübergegangen. Auch viele bedeutende Wissenschaftler und so, leider, also dadurch ging uns viele geniale Persönlichkeiten verloren. Und er ist ja auch, er konnte das, glaube ich, auch dann ganz gut darstellen, ne? Also auch als Deutscher, ne? Da konnte er sich, glaube ich, auch viel besser hineinversetzen. Ich fand es ja aber auch interessant, es gibt ja auch andere Filme zur damaligen Zeit, zum Beispiel Casablanca, der spielt ja auch während des Krieges, oder auch Der große Diktator. Also Der große Diktator ist recht interessant, weil der ja auch sogar noch Hitler karikiert.
Ja, der mit hier
Charlie
auch,
Chaplin, ne?
Und der ja auch, genau, der ist ja dann, genau, mit Charlie Chaplin, und da gibt es ja sogar so eine Szene im KZ. Und da wussten die Amerikaner noch gar nicht, was die KZs eigentlich in Deutschland wirklich sind. Also da wurde das eher auch verharmlost dargestellt, weil die es ja einfach nicht wussten. Die dachten, es wäre einfach nur ein Arbeitslager.
Ja, ja.
Und im Nachhinein hat sich dann auch Charlie Chaplin dafür dann entschuldigt, als es dann klar wurde, dass da wirklich Juden dann auch vergast wurden und die Gefangenen allgemein. Und das finde ich eigentlich in dem Fall dann auch recht interessant, den Film. Also den würde ich mir gerne auch mal anschauen, einfach um mal zu sehen, weil das ja auch so ein Zeitdokument ist.
Wie gesagt, sowohl als auch, das finde ich auch so cool daran, weil das einerseits ein totales Zeitdokument ist und andererseits einfach unterhaltsam. Also er funktioniert als Komödie auch, sage ich nach heutigen Standards, richtig gut. Und es gibt mit Sicherheit Szenen, die ich habe es dann auch im großen Hörsaal, da waren viele Leute dabei und die Leute haben sich da echt nicht mehr gekriegt.
Ne? Okay.
Also weil also ist jetzt schwierig, jetzt die Jokes nachzuerzählen, aber
ja.
es ist szenisch, auch so richtig Situationskomik und auch die schauspielerische Leistung finde ich wirklich super.
Ja, klingt super. Also ich habe Der große Diktator schon gesehen und war damals, das ist jetzt bestimmt schon 15 Jahre her oder so, da war ich ein Teenager, als ich den geguckt habe, musste ich mir angucken mit meinem Vater, der hat mich ja immer an Film rangebracht und habe den dann angeschaut und ich war damals extrem beeindruckt, wie subversiv der ist. Also ich dachte damals, oh mein Gott, das durfte der machen und das wurde nicht verboten. In Deutschland wurde es wahrscheinlich verboten.
Ja, ja, Hitler hat den, glaube ich, gehasst.
Mit Sicherheit, aber fand ich sehr beeindruckend. Ich glaube, dass dieser Film da in eine ganz ähnliche Richtung geht, deswegen bin ich da sehr interessiert.
Ja. Ja, klingt auf jeden Fall interessant.
Sehr empfehlenswert.
Ja.
Ja, wir haben noch ein paar Honorable Mentions.
Genau, wir sind jetzt erstmal am Ende, also von den Top 10 und genau, und du kannst die ja mal vorlesen.
Genau, du hattest noch vorgeschlagen Julius Sophie Scholl. Was findest du an dem Film gut? Warum sollte man sich den anschauen?
Naja, weil der auch sehr gut darstellt, wie damals die Weiße Rose agiert hat. Das war diese Widerstandsgruppe zur NS-Zeit und zeigt besonders Sophie Scholl, also Sophie Scholl ist wirklich im Fokus dort, der Bruder wird eher selten gezeigt und wie sie dann überhaupt, also was sie durchmachen muss während ihrer Gefangenschaft. Also sie wird ja dann ständig befragt und am Anfang weigert sie sich noch, das zu gestehen, aber irgendwann kann sie halt nicht mehr anders und muss das dann halt zugeben. Und da gibt es dann halt auch gibt's sehr schöne Szenen, die auch so zeigen, also was für einen Mut sie damals hatte, ne? Oder was sie für Mut aufbringen musste. Und auch die anderen Mitglieder der Weißen Rose. Da gibt es auch dann kurz vor Ende mit diesem berüchtigten Richter damals in München, der die dann verhört hat. Und also da war ich damals schockiert, als ich das gesehen habe. Da dachte ich mir, wie konnte man das damals nur machen? Ne? Und der hat mich auch damals sehr deprimiert zurückgelassen. Aber auch, da habe ich aber auch gesehen, ne, zu was Menschen auch fähig sind in solchen extremen Zeiten, ne, dass sie trotzdem halt für Freiheit einstehen möchten und sich trotzdem gegen sowas wehren. Also das fand ich sehr beeindruckend, auch gespielt von Julia Jentsch, die Sophie Scholl. Und da habe ich auch Julia Jentsch so entdeckt, die ich auch großartig finde als Schauspielerin.
Die finde ich auch ganz toll. Bei Die fetten Jahre sind vorbei, spielt die.
Ja, genau. Das mit, ne? Die sollte man eigentlich viel öfter sehen. Ich war auch so schockiert damals, dass sie in Coco Wehr mitgespielt hat. Und da dachte ich mir, oh, was? Bitte verfeuer doch nicht dein Talent dafür. Es gibt ja auch noch so einen großartigen Film hier mit Piane Mädel, mit ihr. Den fand ich damals auch großartig.
Ach so, 24 Wochen.
Genau, der ist auch großartig.
Der ist super, ja.
Also wenn ich da auch noch einen Satz zu Sophie Scholl sagen kann, ich fand das, ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gesehen, auch vor ein paar Wochen, und ich fand das auch, diese Dialoge zwischen ihr und diesem Robert Moore heißt der, glaube ich, diesem Gestapo-Untersucher, sehr spannend, vor allem weil es klingt jetzt auch erschreckend, aber ich sag mal, auch durch meinen Job, wenn man in der in der Psychiatrie arbeitet, ich bin es eigentlich eher gewohnt, sage ich mal, auf dem anderen Stuhl zu sitzen. Also ich bin da nicht Sophie Scholl, sondern das sind die Jugendliche, die da geschlossen untergebracht sind und gegen ihren Willen, die dann in der Sophie Scholl-Rolle sind, und ich bin eher in der Robert Moore-Rolle, ne? Also einfach von der Machtdynamik her. Und das ist sehr spannend und ich fand, die haben das auch sehr gut gezeigt, was da passiert. Also sehr, sehr, sehr krass.
Du hast ihn ja noch nicht geschaut, Christiane.
Nee, ich muss ihn noch schauen. Aber ich fand es gut, dass du den jetzt noch genannt hast, weil so dieses ganze Thema Zivilcourage hatten wir jetzt im Grunde noch gar nicht richtig mit drin. Und,
ja, da ist das auch nochmal abgedeckt, ja.
Genau. Ja, ich würde noch in den Ring schmeißen, Aimé und Jaguar. Das ist ein Liebesfilm, der zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs spielt, wo es eben darum geht, dass sich eine deutsche Frau in eine christliche Frau in eine jüdische deutsche Frau verliebt. Und das ist halt auch nochmal was ganz anderes. So dieses, also Thema Liebe im Kriegsfilm hatten wir jetzt auch noch nicht so richtig. Deswegen fand ich das schön, den nochmal zu erwähnen. Ich habe den aber auch nur einmal gesehen und das ist auch schon etliche Jahre her. Aber ich habe noch im Kopf, dass der mich auch sehr berührt hat.
Den habe ich noch nicht geschaut, aber der Titel ist mir bekannt.
Habe ich auch nicht gesehen.
Kann ich dann auch mal nachholen.
Ja, ich habe jetzt noch hier Hacksaw Ridge aufgeschrieben, weil ihr den gerade noch genannt hattet. Der kommt in unserer anderen Folge vor oder eher nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Nein, da habe ich den nicht.
Aber du findest den auch gut, ne?
Der ist schon gut. Also der hat, da hat er auch Szenen drin gehabt, die mich sehr berührt haben, besonders das Ende, weil ich auch die ganze Zeit während des Films dachte, das kann doch nicht so passiert sein, so, das geht nicht. Mhm. Also das ist total unrealistisch. So. Aber am Ende wird dann sogar gesagt, so, naja, der Typ, der dann, also es geht ja um so einen sehr gläubigen Menschen, der in den Krieg ziehen möchte, weil er unbedingt sein Land, also er ist US-Amerikaner und möchte unbedingt sein Land unterstützen. Aber das Problem dabei ist, er möchte keine Waffe in die Hand nehmen. Also er ist halt Pazifist und Waffenverweigerer und naja, das kommt bei der Armee nicht gut an. Also die sagen, du spinnst doch total, ne? Und triezen ihn auch total in der US-Armee und hat auch einen Vater, der ganz schlimm ist, gespielt von Hugo Weaving, auch großartig in dem Film, der auch richtig beängstigend ist. Und ja, der schafft es dann trotzdem halt, ne, in den Krieg zu ziehen. Also er wird erstmal am Anfang nicht zugelassen, so, ne, aber er tut alles dafür, um dann doch an die Front geschickt zu werden. Und als er dann an der Front ist, da wird er natürlich auch belächelt, so, ne, der wird auch als Sanitäter eingesetzt und die sagen dann, ja, komm hier, ne, bist doch eh nicht nützlich und so. Mhm. Aber dann zeigt er, ne, dass er doch sehr nützlich sein kann und also da gibt es dann irgendwann, also die kämpfen gegen die Japaner auf so einer Insel und da gibt es dann, die sind irgendwann eingekesselt, die Amerikaner, und können dann nicht mehr weg und so. Aber er schafft es dann halt, ganz viele da zu retten, und das sind irgendwie über 100 Menschen oder so. Das sind unglaublich viele. Ich habe das auch erstmal gar nicht geglaubt, und er hat es geschafft, ohne eine Waffe, ohne eine einzige Kugel abzufeuern, da diese ganzen Menschen zu retten, so vor den Japanern. Und am Ende, da hast du dann sogar eine Originalaufnahme von dem Typen, also den gab es nämlich wirklich, und der sagt dann sogar, oder die anderen sagen sogar, so Zeitzeugen von damals, die sagen, naja, der hat eigentlich viel mehr gerettet und so. Und dieser Typ, also diese Originalaufnahme, da kam dieser Mensch auch total bescheiden rüber. Also der hat gar nicht so, der hatte gar nicht damit angegeben, mit dieser Tat. Er hat einfach gesagt, für mich war das einfach natürlich so. Ich habe das einfach getan. So. Ich musste das ja tun. So, ne? Und das hat mich unglaublich berührt, so, weil ich mir dachte, Mann, der hat echt was Menschliches getan. So. Ja. Da kommen mir auch gerade ein bisschen die Tränen.
Ja, ich sehe das schon. Ja. Ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr großartige Aussage, weil, ne, es ist einfach das Richtige. Ne? Also da muss man eigentlich nicht drüber diskutieren und man muss auch nicht fragen, warum hast du das gemacht? Wie konntest du diese Kraft aufbringen? Sondern naja, es ist einfach das einzig Richtige in dieser Situation. Ja. So.
Ja. Übrigens gespielt von Andrew Garfield, den ich auch super fand in dem Film. Das hat halt gepasst so zu ihm. Ne? So dieser, der wirkt halt sehr auch etwas naiv am Anfang. So, ne? Du denkst halt auch so ein bisschen so, naja, komm, lass es lieber so, ne? Aber der zeigt eine unglaubliche Menschlichkeit dann in diesem Film.
Ja.
Und dann auch noch mit der Verbindung mit seinem Vater, der eigentlich auch so sehr krass das Gegenteil ist, so, ne, der ihn auch nur theorisiert hat, so quasi, und auch war Alkoholiker und sowas, also ganz schlimm. Und der ist echt, echt guter Film, auch sehr gut gefilmt. Also der sieht großartig aus, der Film. Auch hier gedreht von Mel Gibson.
Ja. Julian, kennst du den Film?
Den habe ich nicht gesehen, möchte ihn aber auch sehen, also ist auch auf meiner Liste. Auch ein bisschen so eine Neugierde, weil der Mel Gibson, der dreht ja nicht so häufig Filme.
Ja.
Na, und wie ihr gehört habt, bin ich großer Fan von Apokalypto, also das reizt mich schon auch.
Ja, also da muss man sagen, wenn er mal dreht, dann macht er es aber auch gut.
Ja.
Also ich finde ja, als Schauspieler sollte er es lieber lassen, aber als Regisseur sollte er viel öfter mal was machen.
Okay.
Und weniger irgendwelche komischen Sachen von sich geben.
Ja, ich habe noch einen Film aufgeschrieben, der ist auch wieder extrem deprimierend, nämlich Der Junge im gestreiften Pyjama.
Ja, der hat auch so ein krasses Ende.
Du kennst den, Julian, kennst du den?
Ich kenne den nicht, nein.
Also ich habe das Buch gelesen und dann den Film gesehen und natürlich, wie immer, ist das Buch besser als der Film, aber der Film ist trotzdem nicht schlecht und der erzählt auch eine sehr tragische Geschichte. Da geht es nämlich um einen, also um einen Jungen, nicht, also auch um den Jungen im gestreiften Pyjama, aber der Protagonist ist eigentlich ein anderer Junge, nämlich der Sohn eines KZ-Aufsehers. Also,
ja, auch so, also so ein Offizier, so ein NS-Offizier oder SS-Mann, keine Ahnung, was der jetzt aber auf jeden Fall ein sehr hoch angesehener Typ, so, der da auch so eine Villa bezieht und so mit seiner Familie.
Genau, eine Villa am Rande des KZs und dieser Junge, der spielt halt dort in Freiheit natürlich außerhalb des KZs und aber auch an den,
an diesen Maschendrahtzäunen da vom.
Ja, auf jeden Fall an diesen Zäunen, die das KZ sozusagen abzäunen vom Rest der Welt. Und da wird ihm auch gesagt, da geh da nicht hin und du darfst nicht hin und er macht es aber trotzdem und sieht dann hinter diesem Zaun halt ein Kind sitzen, ein Jungen, nämlich der Junge im gestreiften Pyjama und die freunden sich dann so ein bisschen an. Ja, und dann kommt es durch tragische Umstände dazu, dass der Junge dann irgendwann auf der anderen Seite des Zauns landet und was dann passiert, will ich jetzt nicht verraten, aber auf jeden Fall ist es auch sehr, sehr dramatisch, aber bringt einen auch wirklich dazu, darüber nachzudenken, warum man das jetzt gerade so traurig findet. Obwohl doch eigentlich die Komplettsituation traurig ist und nicht das, was
ja, also das
natürlich
Schlimme,
das auch, aber
das Schlimme ist ja eigentlich auch dabei, dass dieser Junge auch nicht, also nicht kapiert, worum, was das alles ist eigentlich, was um ihn herum passiert.
Klar,
ja, also auch mit so einer kindlichen Neugier geht er ja daran. Also der fragt ja auch diesen Jungen aus, so, naja, warum hast du diesen gestreiften Pyjama an und so?
Genau.
Warum siehst du so aus? Warum hast du keine Haare auf dem Kopf und so? Ne? Und der Junge, also dieser Junge im gestreiften Pyjama, kann das ja auch nicht so recht erklären. Der weiß ja auch nicht, warum das gerade mit ihm passiert, so, ne? Warum er überhaupt da sein muss und so. Ne? Und du weißt das ja als Zuschauer, du kennst ja die ganzen Umstände, ne? Und du weißt ja eigentlich auch, wo das, also wie es weitergeht mit den Jungen, ne, in diesem gestreiften Pyjama. Du weißt nur nicht, was mit den anderen Jungen passiert. Und das ist auch das was dann das am Ende hin auch noch so spannend macht und auch so tragisch eigentlich.
Ja, jetzt würde ich gern was sagen, aber ich kann es nicht sagen, ohne es zu spoilern.
Ja, nee,
deswegen lasse ich es lieber.
Das sollte man auch lieber lassen.
Ja.
Aber ich war am Ende des Films auch ziemlich platt. Also ich habe ja das Buch vorher nicht gelesen. Also ich wusste somit nicht, wo es hingeht. Und aber als mir das dann bewusst wurde, dachte ich mir, oh, okay, ja. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten.
Ja, und da will ich jetzt mal ganz, um das nur anzudeuten, es ist halt wirklich interessant und fragwürdig, warum dich das so schockiert hat.
Ja.
Weil eigentlich sollte dich die Gesamtsituation
schockieren.
Ja, natürlich. Ne? Also alle, die es gesehen haben, wissen, was ich
auch
meine.
Ja, aber natürlich geht es mir auch dann um das Einzelschicksal. Das ist ja das Ding, dass man gerade diesen Jungen kennenlernt. Ne?
Ja, ja.
Und aus seiner Sicht das alles so sieht. Und ja, genau.
Naja,
ja, aber
man setzt sich dann nur in die Nesseln, wenn man jetzt weiter.
Genau, man sollte nicht weiter erzählen. Ja. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen noch.
Genau.
Zusätzlich.
Julian, hast du noch irgendwelche Filme, die du erwähnen möchtest, die du auch noch für empfehlenswert hältst?
Ich habe da jetzt kurz drüber nachgedacht. Ja, aber ich glaube, das sind dann am ehesten die Filme, die dann wieder in die Antikriegsfilme-Sparte fallen, sind die ersten, die mir so in den Kopf kommen. Also Apocalypse Now wurde schon erwähnt, Full Metal Jacket bin ich natürlich Fan von, Platoon. Ich mochte auch, das sind eigentlich diese Vietnam-Filme, Born on the 4th of July von Oliver Stone mit Tom Cruise in der Hauptrolle, kommt mir noch in Erinnerung. Ja, Das sind alles sehenswerte Filme.
Ja, aber die werden wir dann auch noch, also wir haben ja noch eine weitere Herzensfilmfolge geplant, wo wir dann auch die Antikriegsfilme besprechen. Ja, ich, wir hatten ja auch schon Hacksaw Ridge, eigentlich würde ich den auch eher in die Antikriegsfilm-Sektion einordnen.
Ja, kannst ja dann nochmal drüber reden.
Ja, nee, jetzt haben wir das da schon drin und jetzt habe ich es ja schon etwas besprochen, aber genau, ich finde das eigentlich auch eher ein Antikriegsfilm.
Ach so, ja gut, ich habe den ja nicht gesehen.
Weil ja, das ist ja auch eher aus der Sicht der ganzen Soldaten. Obwohl, der kann man ja auch Hurt Locker auch nehmen. Also das ist eh schwierig, da,
eben, ja,
da irgendwie das aufzuteilen.
Eine ganz scharfe Grenze.
Genau, ja. Also wir mussten ja auch erstmal vorher schauen, was überhaupt ein Kriegsdrama ist und was ein Antikriegsfilm ist und so weiter.
Also eigentlich, um das mal aufzulösen, haben wir ja diese Zweiteilung nur gemacht, weil dir zu viele Filme einfielen.
Genau.
Und wir nicht eine Folge mit 20 Filmen machen wollten.
Wir wollten die alle besprechen.
Genau, und deswegen haben wir hier diese möglicherweise etwas künstliche Trennung hervorgerufen. Ja.
Aber somit konnten wir jetzt auch welche besprechen, die bei Antikriegsfilmen nie zur Sprache gekommen wären.
Das
also,
stimmt, ja.
Wie zum Beispiel Schindlers Liste oder so. Das ist ja dann schon für mich auch wichtig. Und für euch sicherlich auch.
Genau.
Ja,
ja, damit sind wir am Ende angekommen. Genau. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Julian, dass du uns neue Impulse gegeben hast. Filme, die wir noch nicht kennen, die wir auf jeden Fall jetzt gucken werden und die vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer neu waren und interessant waren. Und die vielleicht auch eine gewisse Variabilität hier mit reingebracht haben, denn wie ihr gemerkt habt, kamen von uns eigentlich immer nur Filme, die sich um den Zweiten Weltkrieg drehen.
Ja.
Aber es ist halt irgendwie auch rein emotional, dass Nächste und das Erste, woran man erstmal denkt. So.
Ja, auch für mich so der komplexeste Konflikt, so, den es bisher gab. So.
Ja.
Ja.
Ja. Spannend, spannend, auch der Punkt. Ne? Also nochmal kurz, das fällt mir jetzt gerade so auf. Wir haben mehr über den Vietnamkrieg gelesen und gelernt, fällt mir jetzt gerade auf, in der Grundschule in den USA.
Ja, okay.
Das war eigentlich eher unser Krieg, der uns, glaube ich, auch so hier und da und im Fernsehen und überall, wahrscheinlich bis heute, glaube ich, mehr beschäftigt, als weil wir den auch verloren haben und der was mit den Amerikanern macht. Im Zweiten Weltkrieg, da sind wir halt die Helden und das passt eher so ins Narrativ, so, ne? Und ich glaube, der Vietnamkrieg ist eher so ein heftiger Knick für viele.
Verständlich, ja. Und für uns Deutsche ist nun mal halt die beiden Weltkriege sind nun mal, das auch durch unsere Großeltern, ne? Also durch meinen Großvater ja auch, da habe ich ja vieles mitbekommen. Ja, Christian, was wolltest du noch sagen?
Ich wollte sagen, das Wort Veteran, ne? Das habe ich auch tatsächlich erst durch US-amerikanische Filme kennengelernt, wo mir gesagt wurde, hier, was weiß ich, XY ist Veteran des Vietnamkriegs, wo ich erstmal gelernt habe, was das überhaupt ist.
Ja.
Also für uns, also ich zumindest habe das Wort Veteran nie in Zusammenhang mit Soldaten des Zweiten Weltkriegs
kennengelernt. Wir kennen das auch gar nicht so sehr, ja.
Und insofern, also ich will damit nur sagen, dass ich, also auch für mich, dass durch meinen Filmkonsum auch klar wurde, dass der Vietnamkrieg für die US-Amerikaner irgendwie einen super hohen Stellenwert hat in der Identität und so weiter.
Ja.
Ja,
ja,
sehr interessant.
Ja, war eine spannend. Sehr interessante Folge, fand ich.
Ja, auf jeden Fall auch, dass wir da jetzt nochmal diese andere Perspektive mit reingekriegt haben. Also super gut.
Ja.
Vielen Dank, dass du dich gemeldet hast und dass du mit dabei warst.
Ja, danke, danke auch. Hat mir echt Spaß gemacht. Also war cool. Ich freue mich auf, wie heißt das? Son of Saul.
Naja, Freunden.
genau.
Ja, wir verlinken auf jeden Fall deinen Podcast in den Shownotes. Ihr solltet da unbedingt mal reinhören. Du kannst ja, wenn du magst, nochmal ein bisschen darüber erzählen, was für Gespräche du dafür ist, weil ich habe ja nur am Anfang gesagt, das ist ein Gesprächspodcast und du hast ja ganz unterschiedliche Gäste dort.
Ich habe ganz unterschiedliche Gäste. Das ist immer so ein laufendes Experiment bei mir. Mein Vorbild oder eines meiner Vorbilder ist so eine Podcast-Szene, ist auch in den USA. Ich höre einen Joe Rogan immer sehr gerne. Und er hat da auch immer ganz, ganz unterschiedliche Gäste und ich weiß, das ist marketingtechnisch nicht so gut, wenn man sagt, ich mache irgendwie, keine Ahnung, alles Mögliche, aber es macht mir Spaß. Es sind spannende Gespräche dabei, auf jeden Fall, und kann den Leuten empfehlen, da mal reinzugucken. Ich mache das Ganze recht offen immer und bisher funktioniert es gut und das macht mir Spaß und denke, es ist das Wichtigste.
Auf jeden Fall.
Genau.
Ja.
Gut, dann können wir uns jetzt verabschieden. Genau. Möchtest du noch ein paar Schlussworte sagen?
Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.